Hallo und herzlich willkommen zur wirklich lang ersehnten nächsten Folge des Ankerblatt-Podcasts. Mein Name ist Alex und hier in diesem Podcast erfahrt ihr mehr über das Thema Nachhaltigkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Lang ersehnt deswegen, wie ihr ja wisst, habe ich im März gesagt, als ich den Podcast gestartet habe, ich versuche jeden Monat eine Folge rauszubringen für den Podcast. Wie ihr auch feststellen könnt, hat das leider nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Warum das so ist und wie es jetzt mit dem Podcast weitergehen wird, erzähle ich euch gerne im Anschluss zu dem jetzt erstmal folgenden Interview. Denn ich habe eine spannende junge Frau kennengelernt, die mich wirklich sehr inspiriert hat, als ich sie getroffen habe. Und ich war sehr glücklich, dass wir die Möglichkeit hatten, uns in einem oder für ein Interview zusammenzusetzen. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Es geht um die Inneneinrichtungsexpertin Melanie Frese. Einige von euch kennen sie vielleicht aus verschiedenen Fernsehproduktionen, wo sie unter anderem für Frank Rosin unterwegs war und bei der Inneneinrichtung unterstützt hat. Und jetzt möchte ich euch ihr neues Projekt Charakterfarben vorstellen und wie sie zu diesem Projekt gekommen ist und was sie sonst noch ausmacht, das erfahrt ihr jetzt in unserem gemeinsamen Interview. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und wenn euch interessiert, was sich bei mir verändert hat und wie es weitergehen wird, dann bleibt gerne einfach dran, da erzähle ich noch mal ein bisschen was. Bis dahin, viel Spaß mit dem Interview. Wollen wir starten?
Ja.
Okay, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, hallo.
Starten wir.
Genau. Hallo und herzlich willkommen zusammen.
Hallo, liebe Alex.
Wenn ihr jetzt hier gerade gehört habt, das war die Melli. Melli darf ich heute ganz herzlich zur nächsten Folge des Ankerblatt-Podcasts begrüßen. Mein Name ist Alex. Ich weiß, seit der letzten Folge ist es ein bisschen her und es ist auch viel passiert. Dazu erzähle ich euch auch nach der Folge nochmal was in einem gesonderten Abschnitt. Jetzt möchten wir uns erstmal um Melli kümmern. Melli, woher kennt man dich und wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Ja, also das ist eine sehr umfangreiche Frage, die man wahrscheinlich nicht in zwei Sätzen erklären kann.
Das macht überhaupt nichts.
Ah, wer ich bin, also Melanie Frese, aktuell 37 Jahre alt, alleinerziehende Mutter, wohnend im Speckgürtel von Hamburg auf einem Bauernhof.
Wow.
Das ist erstmal das Statement. So, woher kennt man mich? Vielleicht hat der eine oder andere mich mal in einer Fernsehsendung gesehen. Seit 2011 springe ich quasi zwischen den Sendern von RTL, Sat1, Pro7, Kabel 1, Vox, NTV und wie sie sich alle schimpfen. Zwischen den Einrichtungssendungen als Expertin für Wohnbereiche. Und das gab auch, also vom Morgenmagazin bis Herr Frank Rosin braucht jemanden, der das Restaurant oder die Kantine umgestaltet. Habe ich alles mal ausprobiert und das war immer sehr nett nebenbei. Mhm. Ich habe es versucht zu vermeiden, dass man jetzt so richtig, richtig durchstartet für diese eine Sendung, weil das für mich einfach eine sehr nette Geschichte nebenher ist, neben meinem eigentlichen Dasein als Inneneinrichterin. Und das ist so das, wo ich herkomme, aus der kreativen Szene.
Gab es denn vor deinem Leben als Designerin ein weiteres Leben? Wie bist du denn zum Design gekommen?
Ja, es gab ein sehr geiles Leben vor diesem Leben.
Und das klingt jetzt so, als wäre das Leben vorbei und jetzt kommt so dieses gesettelte Leben.
Nein, ich würde sagen, ich habe irgendwann mal tatsächlich angefangen zu leben und das zu tun, was ich gerne tun möchte, was anfänglich nicht so war. Also jeder kennt eben die Strukturen, die man aus dem Hause so auch mitgegeben oder mitbekommt. Ja, man geht in den Kindergarten, dann geht man in die Schule, dann macht man seinen Abschluss, dann geht man studieren und dann geht man irgendwo in einem netten Job arbeiten. Das klang irgendwie auch sehr schön, aber nicht für mich.
Kann ich gut nachvollziehen.
So, ich bin dann also, als ich jetzt mit 14 das erste Mal den Wunsch geäußert habe, ich möchte ins Ausland. Hat es genau 2 Jahre gedauert und dann war ich ein Jahr in den USA. Und habe auch versucht, meinen gesamten Tagesrhythmus nach Musik auszurichten und nach kreativen Dasein. Mhm. Ich habe Backkurse belegt, weil ich dachte, das macht Sinn. Ne? Mutter hat sich immer beschwert, ich helfe nicht in der Küche. Also da gab es die Möglichkeit. In Deutschland hatten wir das nicht. Und dann habe ich eigentlich den ganzen Tag nur Dinge getan, auf die ich so richtig Lust hatte.
Mhm.
Und nicht das, was man, wenn man eben nach diesem Jahr nach Deutschland zurückkommt, kann man das ja anerkennen lassen in der Schule, aber da muss man auch bestimmte Fächer belegen und ich hatte wirklich keine Lust auf Mathematik und auf Bio und auf diese ganzen Dinge. Ich sag, also wenn man schon in den USA ist, dann muss man auch die ganzen geilen Fächer machen, die es gibt. Und so kam ich dann nach diesem Jahr nach Hause, bin dann in die 11. Klasse damals gegangen und weiß noch genau, wie ich im Unterricht saß, an die Tafel geguckt habe. Und dann haben die was von Parabeln erzählt. Und habe ich für mich innerlich beschlossen, das ist nicht mehr mein Weg. Ich möchte etwas tun, worauf ich Bock habe. Ich möchte was machen, ich will irgendwie leben. Ich habe das in diesem Jahr einfach so sehr gelernt und meinen ganzen Alltag auch anders gestrickt. Und deswegen habe ich mich sehr fremd gefühlt. Mhm. Ja, und
obwohl man dazu ja vielleicht sagen muss, Parabeln, das bringt auch Leute zum Scheitern, die nicht in den USA
ja,
waren.
Ja, genau. Aber ich hatte einmal das Gefühl, dass mein Horizont sich in diesem Jahr so extrem erweitert hat und dass die anderen Leute in meiner Klasse bestimmte Dinge gar nicht wussten. Und ich hatte auch diverse Probleme in den USA. Das ist jetzt aber vielleicht etwas für die zweite Podcast-Folge. aber man wächst so mit seinen Dingen und Taten und Aufgaben. Und habe sehr viel ausprobiert, habe mich sehr, sehr viel ausprobiert. Und insofern, glaube ich, war das für die Persönlichkeit ein ganz, ganz wichtiges Jahr. Ja, und als ich dann zurück war, habe ich mal eben die Schule geschmissen. Man muss jetzt dazu sagen, ich habe sogar zwei Lehrer zu Hause, eine Oberstufe- und Grundschullehrerin, das kam so semi-gut an. Das war kurz vor dem, wir sperren dich irgendwo ein, wir lassen dich nicht mehr raus, bis du wieder zur Gesinnung kommst.
Wow, okay.
Aber ich habe dann gesagt, Leute, ich gehe einfach Staubsauger verkaufen, das kann ich ja jetzt mal machen und ich suche mir einfach mal eine Ausbildung. Ja, und so ging das dann irgendwie los von... Tuten und Blasen, keine Ahnung, ach, ich gehe mal nicht mehr zur Schule, jetzt mache ich mal eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Das kam in diesem Jahr damals 2001 gerade ganz frisch als Ausbildungsberuf auch auf den Markt. Und das habe ich gemacht und hatte auch Zusatzqualifikationen in Englisch und war aber immer schon sehr kreativ und musisch und jemand so, ich musste mal nach außen, musste mal irgendwas zeigen, machen, da sein. So, und war dann kurz ausgebremst 4 Jahre durch Arbeitslosigkeit. Und habe 4 Jahre gar kein Geld verdient, sondern habe gemerkt, das Leben ist auch mal richtig kacke. Das war so nicht geplant, aber ich habe durch diverse Rückschläge dann in meiner Jobsuche einfach entschieden, irgendwann, ich mache mich jetzt selbstständig. Auch an dem Punkt wusste Klein Fresi nicht, wie, wann, was, womit, ne? wie geht man das an, was braucht man, BWL, irgendwelche Hintergründe, keine Ahnung. Ich habe nur gesagt, so, wenn ich mich auf die Arbeitgeber in Deutschland nicht verlassen kann, dann muss ich es eben selbst machen. Ja, das war eigentlich der Startschuss für dieses Leben. Das war auch gleichzeitig eine Zeit, in der ich im Auto gelebt habe, weil krass, ich 3 Monate, also für, das waren ja ungefähr ein Zeitraum von 3 Monaten, habe ich dann im Auto gewohnt. Da kam alles aufeinander. Ich hatte einen Teilzeitjob, eine kleine Sache bei einer Baufirma, dann wurde ich dort gekündigt, dann Partner getrennt und plötzlich war das alles sehr wackelig im Leben.
Ja.
Und dann fängt man auch mal ganz schnell an zu überlegen, was ist jetzt eigentlich wichtig? So dieser Fokus auf das eigentlich Wesentliche. Und viele sagen, Gott, wie konntest du denn, wieso bist du nicht zu deinen Eltern gefahren oder so, die haben mich doch aufgenommen. Ja, hätten sie auch, aber ich habe ganz bewusst auch gesagt, ich möchte jetzt da durch, ich möchte das jetzt einmal erleben und ich werde dann irgendwie auch einen Weg finden.
Ja.
Ja, und genau das ist passiert. Und das waren auch die 3 günstigen Monate, Dezember, Januar, Februar.
Da, wo man unbedingt im Auto leben möchte.
Ja, und der Kaiserdamm in Berlin war quasi mein Home, das war meine Hut. Wenn ich da heute durchfahre und ab und zu bin ich in Berlin immer noch, dann kann ich nur mit dem Kopf schütteln, aber habe ein sehr geiles Gefühl, weil man aber weiß, man hat diese Zeit gerockt und es war wirklich sehr strange. Es gibt davon auch Fotos und ich habe das teilweise auch dokumentiert, weil ich wusste, irgendwann muss ich das mal jemandem erzählen, wie das so sein kann, ne? Und wie das so ist und was man eigentlich alles versucht und welche Motivation man dann bekommt und welche Energie man freisetzen kann, auch wenn man eigentlich gefühlt total am Ende ist. Und das habe ich mir bis heute zum Glück bewahrt, diese Positivität und Energie. Und von da an ging es dann eigentlich immer weiter. Ne, immer irgendwie über Umwege, aber ich habe dann damals gesagt, ich möchte gerne für Kunden Kunstwerke kreieren. Wenn zum Beispiel ein Hund stirbt, dann ist so der Klassiker, ich stelle mir ein Foto auf den Fernseher oder in die Schrankwand und dann fehlt bei den Fotos meistens aber dann das Bein des Hundes oder die Augen sind rot oder man hat dann so... keine so richtig schicken Fotos. Und meine Idee war, ich möchte eigentlich eine künstlerische Tätigkeit ausführen, obwohl ich selbst nicht künstlerisch tätig sein kann, weil ich kann das Handwerk nicht. Ich habe die Ideen, aber ich kann es nicht umsetzen.
Ja.
Und deswegen habe ich damals in Berlin 70 Leute gecastet. Der eine konnte hinter Glas malen, der nächste konnte illustrieren, der dritte konnte dann Aquarell. Und dann habe ich mir die verschiedenen Materialien genommen, die es so auf dem Markt gibt, plus die Druck Möglichkeiten und habe dann aus diesen Dingen für die Menschen extra was kreiert. Und das war eine ziemlich gute Sache, weil man muss lernen, empathisch zu sein, man muss lernen, zuzuhören, was will mein Kunde von mir. Man muss lernen, in bestimmten Abläufen auch zu denken und sich zu organisieren. Das war bis zu dem Zeitpunkt sehr schwierig für mich. Ich war eher getrieben von Bequemlichkeit und Faulheit. Das darf man heute zum Glück auch offen so sagen. Und so ging das dann eigentlich weiter. Von da an hatte ich dann Kunden ganz unterschiedlicher Natur. Und einer sagte, könntest du mir dazu nicht zu diesem Bild auch passend meine Einrichtung machen? Mhm. Ja, ich stand dann im Raum, habe mir den angeguckt. Klar, mach ich. Ich habe mich kurzzeitig dazu rückerinnert, dass ich auch im Kindesalter schon häufiger mal mein Kinderzimmer umgestaltet habe und dachte, das kann jetzt so viel anders nicht sein. Damit kann man auch eigentlich ganz gutes Geld vielleicht verdienen. Gesagt, getan. Um dann ein bisschen mehr Expertise auch zu haben, habe ich einen Fernlehrgang gemacht in Architektur und Raumgestaltung. Und plötzlich prasselte das so auf mich ein. Ich habe dann das getan, was man so macht, wenn man sich vermarkten möchte. Erstmal die normalen Profile im Internet alle schön gepflegt und etwas aktualisiert. Reingeschrieben, dass ich jetzt Einrichtungsexpertin bin.
Ist immer gut.
Ne? Kann auch, also Innenarchitekt darf man ja nicht sagen. Ne? Das geht in Deutschland so nicht. Dafür muss man bestimmte Abschlüsse vorweisen. Aber Inneneinrichterin oder Einrichtungsexpertin oder Wohnexpertin, so alles das kann ich ja sagen. Und eine Woche später googelte mich doch tatsächlich jemand aus einer Produktionsfirma in Köln und die sagt, wir brauchen eine Einrichtungsexpertin.
Okay.
So ehrlich, für eine Sendung, ja, für 3 Sendungen. Am Ende habe ich dann 10 gedreht.
Wow.
Das war irgendwie sehr, sehr, sehr lustig und ich habe auch teilweise bei den Protagonisten geschlafen, also gar nicht mal irgendwie im Hotelzimmer, wie man das vermuten würde, sondern komplett Frischling rein in die Fernsehlandschaft, so ja, super, wir machen das alles, ich komme nach Köln und habe anfänglich auch ganz schlimm geweint, weil ich da nicht hin wollte. Ich sage, ja, 3 Folgen, das ist okay, das sind wie 2 Wochen, die kann ich handeln, aber ich wollte auf gar keinen Fall Richtung Köln gehen. Und habe dann die beste Zeit meines Lebens gehabt, 3,5 Monate in einer wirklich verrückten WG mit Türken und Schweizern. Das war für mich auch eine völlig andere Situation. Lauter Männer und die sind alle so chaotisch gewesen. Also ich war ja schon schlimm, aber ich dachte, es geht nicht schlimmer, aber es ging schlimmer. Aber die waren süß, die haben dann nach dem Drehtag mir noch Hähnchen gebraten und noch Bananen geschnitten und so. Also ich habe mich sehr, sehr, sehr gut gefühlt.
Ja, schön.
Und so kam das dann eigentlich, dass man plötzlich zu dieser ganzen, oh, ich habe solche Angst, da hinzugehen, war das auf einmal wie zu Hause. Mhm. Ich habe die kennengelernt in einem Waschsalon. Und auch da kann man Menschen kennenlernen, ne? Das ist tatsächlich so. Ja, wir sind bis heute sogar noch unregelmäßig in Kontakt, aber es sind Verbindungen, die vergisst man einfach nicht.
Ja.
Ne? Ja,
in welchem Zeitraum hat sich das denn so abgespielt von ich lebe im Auto und starte jetzt durch bis ich bin in Köln und plötzlich Inneneinrichtungsexpertin?
Okay, das kann ich ziemlich genau sagen. Das mit dem Auto war 2010, Ende 2009, Anfang 2010. Ende 2011 habe ich die ersten Sendungen gedreht. Und
also innerhalb von einem Jahr quasi dann?
Ja, von 2
Jahren. Ach, von 2
Jahren,
genau.
Eigentlich von 2 Jahren.
Ja.
Also entschieden, dass ich mich jetzt selbstständig mache, habe ich dann 2010 zu Beginn des Jahres. Da habe ich die Tiere meiner Eltern gehütet zu Hause. Die waren im Urlaub und meine Eltern haben gesagt, so, du nimmst jetzt mal ein weißes Blatt Papier und schreibst mal auf, was du so machen möchtest. Das war eine sehr kreative Sache, die ich mir dort überlegen konnte. Das heißt, ich fing an, ich habe geschrieben, maximale Freizeit, unabhängig sein, ich möchte meinen Hund mitnehmen können, ich will reisen können, ne, ich will auch mal später vielleicht ein Kind haben können und das alles gut kombinieren, so Karriere und Familie. Also im Grunde genommen habe ich das so geschrieben, wie ich, wenn ich Pippi Langstrumpf wäre, mir mein Leben gestalten würde. Einfach so aus freien Stücken, das machen, worauf man Bock hat. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, wie sehr mich das begleiten wird in meinem Leben, diese Denkweise und auch dieser Ansatz. Mhm. Ne, weil normalerweise würde man wahrscheinlich angehen und sagen, okay, ich möchte erstmal 2000 Euro verdienen, damit ich mir eine Wohnung leisten kann und ich möchte, ich schraube mal die Ansprüche vielleicht nicht ganz so hoch.
Mhm.
Aber das war nicht meins, auch da nicht. Da war so ein bisschen rebellische Zeit und ich dachte, ich mache das jetzt alles anders.
Mhm.
Ich mache das alles anders als die anderen, ich kriege das irgendwie hin. Und innerhalb dieser 2 Jahre ist auch viel passiert tatsächlich. Man hat viel probiert und auch mit den Kunden, die ich da hatte, die waren super lustig. Also da habe ich ziemlich geile Sachen erlebt. Ja, und dann kam die Fernsehsendung und nach der Sendung ging es dann direkt weiter mit Wohnen nach Wunsch und dann kam mal Vox und dann kam dies und jedes Jahr war immer irgendwas.
Mhm.
Und ich habe das sehr dankbar angenommen, weil man einfach auch sehr viel lernt, denn das Einrichten innerhalb einer Fernsehsendung für einen Sender, für eine Sendung ist dann doch etwas anders als das, wie man es beim Kunden normalerweise tun würde.
Wie unterscheidet sich das?
Ich habe beim Kunden vor Ort nicht das Problem, dass man zum Beispiel einen Produktionsablauf noch im Kopf haben muss. Mhm. Ne? Also dass man also welche Bilder müssen wann gedreht werden, wie muss man das planen, was darf dann schon fertig sein, was muss dann noch gemacht werden, was will man mit der Kamera einfangen, bestimmte Interviewsituationen, die man dann hat, die man nachsprechen muss. Also der Zeitablauf beim Kunden in der Realität ist anders, ist auch gut so, aber man hat natürlich extrem viel gelernt, weil man plötzlich ins kalte Wasser gestoßen wird, so jetzt machst du innerhalb einer Woche mal eben so ein Konzept und dann gehst du auch noch selber möglichst die Sponsoren suchen und suchst noch dir alles zusammen, was du so brauchst.
Ja.
Ich sag, ja, super, mach ich.
Danke, auf jeden Fall.
Auch wieder dieser Punkt, mach ich. Ja, und dann habe ich einfach entschieden, das, was ich beim Fernsehen gelernt habe, das kann ich auch bei den reellen Kunden anwenden und habe dann genau nach diesem Schema gesagt, ich probiere mal aus, Privatkunde, Gewerbe, gucken, was kommt. Ne, ich nehme das, weil ich stelle mich einfach auf jeden ein.
Ja.
Das war von Anfang an für mich sehr, sehr vorteilhaft, weil ich viele Menschen kennengelernt habe, die unterschiedlich arbeiten, die unterschiedlich denken. Es gibt Menschen, die können sich sehr schnell entscheiden für eine Einrichtung. Andere haben da sehr große Probleme mit.
Mhm.
Es gibt auch Kunden, bei denen ich 4 Tage lang bei einer Nuance eines Grüntons diskutiert habe.
Mhm.
Das ist in der Regel nicht der Normalfall. Aber es sind so Erfahrungswerte, die man mitnimmt. Und die kann man in einem Studium so nicht lernen. Und 2011, als es losging mit den Fernsehsendungen, da habe ich eine Initiativbewerbung bekommen von einem Mädel aus Braunschweig.
Ja.
Ich war zu dem Zeitpunkt in Wandlitz bei Berlin.
Okay.
Und die wollte gerne Innenarchitektin werden und hat mir dann eine Bewerbung geschrieben. Nach den 3 Monaten kam ich nach Hause, hatte einen Riesenstapel Post und habe das dann darunter auch gefunden. Ja, kurzum, die ist, ich glaube, ein paar Wochen später, 2 Wochen später bei mir eingezogen, privat, weil ich hatte ja gar kein Büro. Also
ja,
ich habe wirklich einfach mal gesagt, ja, geile Idee, kommst du mal zu mir, machst du da ein halbes Jahr und ich bin da ja sehr weltoffen.
Ja,
und das habe ich gelernt auch mit den Schweizern, mit den Türken, das funktioniert einfach alles. Ne?
Ja.
Da muss man keine Angst haben. So, und wenn das nicht geht, man weiß, das ist ein Zeitraum von einem halben Jahr, da wird man ja es wohl irgendwie schaffen, auch miteinander klarzukommen. Und das war die liebe Sinja Maria. Sinja Maria war am Ende ihres Praktikums des halben Jahres nur noch das Sinnel. Kurzum, das Sinnel. Das ist sie bis heute. Wir haben 2019, so lange kennen wir uns. Und
wann hatte sie das Praktikum bei dir gemacht?
2012. Anfang 2012. So, also wir kennen uns jetzt auch schon eine ganze Weile und sie hat mich auch auf ganz andere Art und Weise kennengelernt.
Mhm. Ja,
damals habe ich auch noch viel geträumt und habe noch gesagt, ja, ich möchte das und ich will das und ich will das. Manches habe ich umgesetzt, vieles nicht. Aber Sinja, glaube ich, ist ein sehr, sehr treuer Begleiter in dieser Zeit gewesen und hat alles mitgemacht, was ich da so damals gestartet habe.
Mhm.
Und sie hat inzwischen auch das Studium als Innenarchitektin absolviert. Arbeitet auch als Innenarchitektin in Hamburg und ich glaube, sie ist bei mir durch eine ganz gute Schule gegangen, eben was so mit Menschen, wenn es um Menschen geht, ne?
Ja.
So, und ja, wir haben immer noch sehr guten Kontakt und sie wird wahrscheinlich in meinem Leben auch nicht mehr verschwinden, weil das auch das eine sehr prägsame oder prägende Zeit für mich gewesen ist,
ja.
Und für sie. Und nach den Einrichtungskunden kamen dann auch größere Projekte plötzlich, ne? Dann hat ein Architekt aus Serbien morgens um 5 Vox geguckt.
Was man halt so macht morgens um 5 in Serbien.
Offensichtlich genau das. Und da hat er mir geschrieben, ja, hat das gesehen und er glaubt, ich bin die Richtige für sein Projekt in Serbien. Ich so, ja, ey, was kostet die Welt? Klar, ist gar kein Problem, ich komme auch nach Serbien. Ne? Ja, und dann hat er mich einfliegen lassen. Ich hatte dann meinen Reisepass nicht mit, durfte dann direkt wieder umdrehen.
Oh, shit.
Das kam beim Kunden auch richtig gut an, aber ey, ich habe eine zweite Chance bekommen und wir haben dann den Eingangsbereich seines Büros geplant. Ich habe dann auch seinen Wohnsitz in Berlin noch umgestaltet und am Ende war auch das ein total verrücktes Szenario, weil der hat mir seine Schlüssel fürs Haus in die Hand gedrückt und gesagt, in einem halben Jahr bin ich zurück, dann möchte alles fertig sein. Die einzige Vorgabe war, jeder Raum soll ein anderes Farbkonzept haben.
Okay.
Ja, jetzt würde jeder sagen, oh, wie geil, dann kann man ja richtig, richtig sich ausleben und so, ne? Nein, du hast einfach nur Angst.
es kann alles schief gehen.
Genau, so, ne? Du hast nur Angst und du weißt gar nicht, in welche Richtung, verdammt nochmal, willst du hier eigentlich was planen. Also er hatte bestimmte Sachen da, meinte also das Bett und Schränke und so, das kann man auch übernehmen. Es muss nicht alles nur teuer sein, also er sagt, es darf gerne glänzen, aber es darf auch gerne händelbar und zu einem Normalpreis gekauft werden. Mhm. Genau diesen Mix habe ich realisieren können, also ich habe mit den Dingen gearbeitet, die vorhanden gewesen sind und habe dann die Farbkonzepte und auch die Einrichtungen drumherum gestrickt. Mhm. Und dafür, dass er die Wohnung, ich glaube, wie 2 oder 3 Wochen im Jahr überhaupt bewohnt, ist es ganz cool geworden. So, das ist auf jeden Fall auch eine schöne Geschichte gewesen. Und ja, dann kam plötzlich ein Zahnarzt, mein persönlicher Zahnarzt, auf mich zu und meinte, hey, du machst auch so Einrichtungen und so, du machst doch da was im Fernsehen. Und ich sage, ja, genau. Ja, und dann haben wir ein sehr, sehr schönes Projekt auch da ein halbes Jahr lang gemacht bei ihm. Da wurde die Gemeinschaftspraxis mit seiner Mutter komplett umgestaltet, auch mit Anbau, mit Architekten, also sehr, sehr groß, umfangreich. Plötzlich kam eine Röntgenkabine dazu. Ich sage, das hatte ich nicht in meinem Studium, Röntgenkabinen. Also man muss sich einfach an alles rantasten. Ne? Naja, und das bleibt ja dann auch nicht so, dass man den Wissensstand behält, sondern mit jedem Projekt, das ist egal. Und wenn man nur 2, 3 Kleinigkeiten hat, die man plötzlich wieder gelernt hat, es ist immer so anders. Und immer neu. Und dann habe ich 2015 ein Redesign eines Einkaufszentrums gemacht. Da ging es gar nicht so sehr darum, jetzt alles neu zu kreieren, sondern das, was vorhanden ist, auch da wieder zu pimpen und draufzusetzen, neues Farbkonzept zu entwickeln. Und da haben wir auch relativ schnell gemerkt, dass es nur alleine mit der Inneneinrichtung und mit den Farben im Einkaufszentrum nicht reichen wird, damit die Leute draußen auf der Straße sehen, dass was passiert ist. Mhm. Das heißt, es muss auch alles an Corporate Design, an der Kommunikation, die gesamte Ausrichtung, ne, Kundenausrichtung nochmal neu. Ja, eigentlich haben wir alles umgekrempelt.
Ja.
Komplett neues Outfit.
Okay.
Komplett neues Standing. Und das ist der Rostocker Hof in Rostock. Ich habe damals auch sogar in meiner Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau 1 Jahr in Rostock gewohnt. Mhm. Deswegen kannte ich den Laden auch. Und das ist ein Traditionshaus und das war für mich ein total schönes Projekt, weil man eben nicht hingegangen ist und gesagt hat, wir bauen alles um und wir reißen alles ab, sondern wir gucken mal, was können wir jetzt aus dem machen, was noch da ist. Mhm. Und das war schon tricky. So, da hatte ich dann also nicht nur die Aufgabe der Inneneinrichterin oder Innenarchitektin, sondern ich war quasi Head of Creation. Head of alles. Ja. Head of einmal Umkrempling. Und ja, damit war dann auch klar für mich, das ist offensichtlich ein Problem, was im Gewerbebereich sehr viel passiert, also nicht nur im Privatbereich einrichten, sondern wenn man ein Büro macht, den Zahnarzt und so weiter, man muss ja alles sich angucken.
Ja.
Und deswegen habe ich dann 2017, 2018 die Agentur gegründet, die sich damit befasst, Leuten zu helfen oder auch Firmen zu helfen, die Produkte in der Einrichtungsbranche auf den Markt bringen wollen oder aber die sich in dieser Richtung umgestalten möchten, wo dann auch die Innenarchitektur und auch die Kommunikation im Einklang sein soll. Und das war eine ziemlich gute Nische. Mhm. Also da haben wir einen guten Zulauf bekommen und das ist auch der Weg, den ich immer noch gehe. Das macht Spaß.
Ja.
Das sind, ich muss einfach gucken, was für Projekte sind es jetzt, kann man die in welchem Zeitraum handeln, weil alleinerziehend ist das schon auch ein, ja, wie sagt man dann, ein Organisationsakt, so zwischen 8 und 16 Uhr alles abzuhandeln und am nächsten Tag immer noch Bock zu haben, aufzustehen. Ja, aber das ist sozusagen ein Projekt Kommunikation, Marketing, Werbung plus Innenarchitektur und dann, was die Werbung betrifft oder die Vermarktung in Text, Bild und Videoform.
Mhm.
So, und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Ne? Wir betreuen auch für den einen noch die Website oder betreuen auch die Social-Media-Kanäle.
Mhm.
Das ist die eine Sache, aber im Grunde genommen bleibe ich immer meiner Einrichtung treu, weil daraus ist das alles entsprungen, aus dieser ganzen kreativen, diesem Überschuss in meinem Kopf, der wo mal hin musste. Ja, und 2018 habe ich dann auch noch eine GbR gegründet mit einer Geschäftspartnerin, die Iris Hauten, ist 10 Jahre jetzt fast im Vorstand eines Berufsverbands, DGHR, Homestaging und Redesign, das ist auch Einrichten, aber eben für die Immobilienbranche.
Ja.
Das Homestaging ist im Grunde genommen ein Vermarktungstool für die Immobilienbranche. Da hat sie also eine sehr hohe Expertise und wir haben durch den DGHR Star, das ist eine Preisverleihung, die jedes Jahr stattfindet, immer an einem anderen Ort, aber da bin ich seit 4 Jahren jetzt Jurymitglied. Mhm. So haben wir uns kennengelernt. Ich habe damals auch noch, als ich schwanger schon war, das war 2015, eine Weiterbildung zum Homesteacher gemacht bei ihr, in ihrem Seminar. Und habe die damals total angehimmelt und gesagt, oh, die weiß das alles, das ist so toll, das ist so eine tolle Frau. Ich möchte mit dir einmal privat essen gehen. Also so war das. Heute sitzen wir morgens um 8 Uhr beide ungeschminkt vor Skype, kennen die dunkelsten Abgründe des anderen und das ist, ne? Also so ist auch da eine Entwicklung passiert. Auf jeden Fall haben wir dann uns sehr viel über das Thema Redesign unterhalten und wie die Leute in Deutschland dieses Thema sehen.
Ja.
Und die Innenarchitekten sagen ganz gerne, oh, ich habe hier einen Raum, ich gestalte den um, dann ist es ein Redesign.
Ja.
Das ist es für uns aber nicht, sondern für uns ist ein Redesign, wenn wir Elemente, die schon im Raum bestehen, nehmen und dann etwas Neues daraus kreieren. Mhm. Manchmal ist es auch so, dass die Leute bei sich zu Hause einfach nicht wissen, wie man eine Möblierung richtig konzipiert. Das heißt, die Möbel stehen falsch im Raum und deswegen hat man das Gefühl, da ist irgendwas nicht richtig.
Ja.
Und auch mit Farben, dann ist vielleicht die Wand falsch gestrichen oder einfach die falsche Wand gestrichen. Und da können wir helfen und deswegen haben wir 2018 die Plattform Redesign ins Leben gerufen, befasst sich eben auch mit der Einrichtung. Und man kann dort Dienstleistungen buchen, man kann Workshops machen von Farbe, Material und Stilmix und so weiter und so fort. Man kann Workshopleiter werden. Also wenn man Lust hat, für uns in unserem Namen von Mein Redesign in Deutschland diese Kurse zu halten, dann kann man die Weiterbildung machen. Und das war für mich ein ganz, ganz großer Moment in meiner weiteren beruflichen Karriere, so diese Ausrichtung. Ne, das war, plötzlich war das Thema Nachhaltigkeit da und wir haben gesagt, ey, das ist doch eigentlich eine total gute Sache, das passt zur heutigen Zeit. Also warum sollen wir nicht eigentlich jede Einrichtung, die wir machen, erstmal so aufbauen, dass man mit dem arbeitet, was vorhanden ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir werden diesen Begriff Redesign in Deutschland so etablieren, dass es für jeden auch diese Begrifflichkeit bedeutet. Ne, dass wir, wenn man von Redesign spricht, nicht von einer Neugestaltung spricht, sondern eigentlich von einer Umgestaltung. Ja. Das ist erstmal der Weg bis dahin. Das war 2018.
Und jetzt kommt ja das Jahr 2019 und da hat sich ja bei dir auch viel getan und ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir hier zusammensitzen.
Ja.
Was ist passiert, Melli?
Ja, jetzt kommen wir endlich zum Punkt.
Na, Moment, 30 Minuten, kein Problem.
Ja, die Geschichte dauert etwas länger. Also,
aber nichtsdestotrotz, sie ist ja spannend.
Es ist ja im Grunde genommen auch wichtig, weil nur, weil es jetzt Sinn macht, was ich heute tue, ist im Prinzip das Resultat aus dem, was ich die letzten 10 Jahre versucht, probiert, gebaut, gebastelt habe, an allem meiner Person, an allen meinen Projekten, musste das zwangsläufig so passieren. Ich hatte das nicht im Sinn, aber es kam jemand auf mich zu im Frühjahr, es war ziemlich genau der 26. März, ein für mich in dem Moment ziemlich penetranter Typ, dachte, meine Güte, der bombt mich voll bei Instagram und bei Facebook und noch per E-Mail. Und bitte, Frau Friesen, rufen Sie mich mal an und gucken Sie sich das an. Ah, da habe ich dann schon dreimal tief Luft geholt und gesagt, boah, also wer so hartnäckig ist, ne, da muss man eigentlich schon wieder sagen, geil. Dann will der wirklich was.
Yeah.
So, dieser liebe Mann hatte vor, eine Wandfarbe auf den Markt zu bringen mit meinem Namen.
Okay.
Oh, das war die Anfrage. Wir würden gerne eine Wandfarbe auf den Markt bringen und sie als Testimonial gewinnen. Und das ist eine Anfrage, die hat mich erstmal sehr gefreut. Ich dachte, cool, Mensch, mich findet jemand so interessant und so wichtig, in Anführungszeichen, dass er mich gerne für seine Werbung nutzen möchte. Tolle Sache, Fräse, hast du gut gemacht. Und dann kam aber die Krux an der Sache, dass er sagte, es wird dann hochwertiges Material sein. Klar, super Farbe, schöne Geschichte. Aber die Verpackung, das war meine Frage, weil ich kenne den Farbmarkt durch meine Gewerke, durch meine Projekte in der Innenarchitektur, weiß ich, dass ja die Auswahl an Farben auf dem Markt eher gering ist, zumindest was die Verpackung angeht. Wenn man jetzt aber eine Plattform gründet mit dem Thema nachhaltiges Design oder auch Plattform für bewusstes Leben, finde ich es schwierig, meinen Namen herzugeben für ein Plastikbehältnis.
Ja.
Das war das Problem. So, da haben wir kurz gestockt und da war für mich fast schon das Thema aus der Welt und auch abgehakt. Aber ich habe gesagt, pass auf, anderer Deal, andere Kondition, wir sprechen neu. Und ich kreiere euch was. Fräse, wieder Mund total vollgenommen. Wie immer, klar, ich kann das, ich mache das. Und genauso ist es dann gestartet. Also mit dem Telefonat, ich weiß, ich war im Auto und da habe ich gesagt, ja, wir machen das jetzt. Und dann ging es los. dann saß ich wieder mit meinem weißen Blatt Papier und habe angefangen, was könnte das dann sein? Wie könnte man das dann machen und wie könnte das dann eigentlich aussehen? Und was ist dann überhaupt für die Industrie möglich? Und ich kenne mich ja eigentlich überhaupt nicht aus. Mhm. Wer kann mir dann mal helfen? Ja, und der liebe Herr Heinemann, so heißt er, war ein sehr pfiffiger Typ. Ich habe gesagt, du läufst los und organisierst mal Dinge, mit denen ich arbeiten könnte und ich baue aus dem, was du mir gibst, etwas Schönes zusammen. Und so ist eine Verpackung entstanden, die nur noch ein CO2-Ausstoß in der günstigsten Variante, die wir haben, 0,7 Kilo CO2 verbraucht, also für die Produktion CO2, den wir nochmal, den CO2, den wir brauchen, um das zu produzieren, ist nur 0,78 und ein paar zerquetschte. Bei den Plastikbehältnissen ist es ein großer Unterschied, da braucht man 4,8 Kilo. Mhm. Das ist also etwas, was wir schon einsparen. Und dann war für mich wichtig, ich möchte das weiter benutzen. Ich möchte daraus mehr Werte schaffen. Ich will irgendwas damit tun. Mhm. Für mich ist es sehr schwierig, die Farbe zu nutzen und dann das Behältnis zu entsorgen.
Ja.
Ich dachte, das muss doch möglich sein, dass man damit noch irgendwas tun kann. Ja, und in diesem Gedanken habe ich festgehalten und jetzt gibt es also eine Tonne mit einem Deckel und einem Boden, das ist rund.
Das können wir euch nachher auch nochmal in die Shownotes packen, das könnt ihr euch dann nochmal angucken.
Sehr geile Idee, das ist eine richtig geile Idee. Es ist ein Blechdeckel und ein Blechboden für die Endkunden und ein Körper, der ist aus Pappe, aus 100% Altpapier. Und den kann man nun weiter benutzen als Aufbewahrungsmöglichkeit, als Blumenständer. Als mein Sohn trägt damit auf diesem Blech gerne seine Matchbox hin und her, weil er begriffen hat, ey, das ist viel sinnvoller, als wenn ich nur ein Auto von A nach B trage. So kriege ich ja gleich 10 da drauf und muss nur einmal laufen. Ja, also auch bei dem setzt langsam die Logik ein mit 3,5 Jahren. Und ich habe ihm das gegeben und er hat einfach das für sich benutzt. Mhm. Er hat da Dinge draufgebaut, draufgestellt und gerollt. Und wenn man dann Deckel und Boden abmacht, dann ist das eine super Sache für Katzen. Wird gerade auch erprobt in Mecklenburg-Vorpommern bei meinen Eltern mit 2 Katzen im Haushalt, wie das so funktioniert.
Aus welcher Ecke kommst du in Mecklenburg-Vorpommern?
Also ich bin eigentlich geboren in Brandenburg, in Templin, da ja. wo uns Angie auch lange Zeit war. Da bin ich hergekommen, wurde dann verschleppt mit 3 Jahren Richtung Mecklenburg-Vorpommern, Neubrandenburg, Altentreptow, die Ecke. Naja, und dann habe ich mich ja relativ zeitig vom Acker gemacht in die USA. Da habe ich nicht ganz so lange ausgehalten. Ja, auf jeden Fall war mir eben bei diesem Behältnis wichtig, dass ich die Elemente einzeln benutzen kann. Und es gibt auch einen Henkel, der ist aus 100% Naturfaser. Den kann man komplett entfernen, den muss man nicht abschneiden oder rausreißen, sondern wir haben das so gelöst, dass man ihn ganz einfach abmachen kann und auch benutzen kann als Geschenkschleife zum Beispiel oder als anderes Band, womit man was befestigt. Also da gibt es 1000 Möglichkeiten und das haben wir auch in Pinterest-Wänden zusammengetragen. Da sind gerade diverse Leute unterwegs und basteln damit. Meine Mutter hat die Idee gehabt, in den Deckel ein Moosbild reinzusetzen. Da möchte sie gern selber das Moos reinmachen. Ich sage, mach, alles gar kein Problem. Und ganz besonders bei der Produktion des Abfalls oder bei der Produktion des Eimers entsteht Abfallmaterial in Form von Kreisen und Ringen und auch rechteckigen Plättchen, sage ich mal. Mhm. Und damit können Kindergärten, Schulen, Kinderheime, also super basteln. Die können damit ganz tolle Sachen gestalten. Und ich habe das der Klinikleitung, wollte ich schon sagen, der Kindergartenleitung bei meinem Sohn gegeben, Frau Fenzahn, genannt auch Fancy, und die war so dankbar und eine Woche später komme ich in den Kindergarten rein und schon hingen die ersten Sachen. Mhm. Ja, also das war für mich so geil, es funktioniert und es wird genutzt und die sind dankbar und dass man tut wirklich was Gutes, nicht nur mit dem Produkt und der Farbe, sondern eben auch am Ende mit dem Abfallmaterial.
Ja.
So, und das Ding heißt also Charakterfarbe. Warum heißt das Charakterfarbe? Weil ich auch bei den Kunden aus der Innenarchitektur immer gepredigt habe, wenn ihr einen Farbton euch auswählt, dann zieht Charakter ein ins Haus. Das ist unumgänglich. Wenn jemand sagt, ich streiche alles grau, dann ist das eine Aussage. Dann gibt es einen Grund, warum diese Person alles grau wählt oder warum man rote Wände mag oder warum man orange Wände mag. Mhm. Ja? Also das war schon ein wichtiges Thema für mich. Nur, wir hatten 350 Farben ausgewählt und für mich war klar, ich muss die jetzt alle benennen. Das fand ich jetzt auch für mich eine ziemlich große Mammutaufgabe, auch wenn man sehr kreativ ist. Deswegen habe ich gedacht, ich gebe das einfach an 350 verschiedene Menschen, die sich jeweils nur einen Namen ausdenken müssen.
Ja.
also auch keine Flieder und Kiwi und Sonnengelb und Kirschrot und irgendwie Azurblau, sondern ich wollte, dass die einen passend zur Charakterfarbe einen Charakternamen wählen.
Ja.
Also das kann ein Spitzname sein oder irgendwie ein Fantasiename oder irgendwas.
Mhm.
So, und mein Heinemensche, der Herr Heinemann, der heißt Chris Cream White. Und alle im Team haben sie gesagt, ja, kannst du machen. Wenn du mit den Konsequenzen leben kannst, ist es geil. Und ich habe für mich gedacht, das ist eine total gute Sache, weil jeder, der diesen Namen liest, der wird sowas behalten,
ja.
Punkt eins. Und B, ich bin raus aus der Nummer. Also da kann sich jeder beschweren über diese doofen Namen. Ich habe damit zum Glück dann nichts mehr zu tun.
Mhm.
Ich habe selber auch ein paar Farbnamen vergeben, eben das Sinnel.
Mhm.
So heißt eine Farbe.
Welche Farbe ist es?
Das ist ein Blauton.
Ja, schön.
Weil die liebe Sinja nämlich blaue Augen hat. Und Flea, meine Freundin Felicitas, die ich auch immer Flea nenne, die bekommt einen Fliederton.
Ah,
so, also
ja.
So habe ich einfach jetzt mal so ein paar Namen auch vergeben. Und die Freundin, die bei meiner Entbindung dabei war, meine Annette, die heißt mit Nachnamen Roscher. Roscher. Und das ist der Farbname Roschi. Also eigentlich immer Roschi, Roschi, Rocher, Rocher, Roschi. Ja, und deswegen habe ich also erstmal die Leute in meinem nahen Umfeld, bei denen ich mir ganz sicher bin, dass sie immer einen Platz auch in meinem Leben haben werden, direkt erstmal in die Farbnamen reingequetscht. Und jetzt gibt es für 12 Leute auch die Möglichkeit, sich zu bewerben.
Mhm.
Man kann sich online bewerben. Da ist dann ein Link mit dem Namensgeber, wie man Namensgeber werden kann, auf mein Redesign zu finden. Und ich bin gespannt, was mir dann noch so eingereicht wird.
Ja.
Weil ich habe zum Beispiel auch jetzt schon Firmen, die sagen, geil, das ist doch mal eine schöne Idee, dann können wir uns doch direkt nochmal mit so einem Farbnamen da breit machen.
Aber würdest du das unterstützen wollen mit Firmen?
Ja, das finde ich total süß sogar, weil auch die Flea und der Mann, der Andreas dazu, denen gehören Hörakustikerläden und die heißen O-Ton. So, und die O-Töne,
da bin ich gestern dran vorbeigefahren. Witzig.
Siehst du?
Ah. So klein ist die Welt.
Und so ein O-Ton, das ist ja quasi schon eine Farbe. Ein O-Ton.
Ja, irgendwie schon.
Und dann kriegen die natürlich den Rotton aus ihrer Firma. Aber es sind eben Leute, die ich persönlich kenne.
Mhm.
Das sind nicht irgendwelche wildfremden Menschen. Deswegen, das gebe ich nur für 12 frei.
Ja.
Und ansonsten suche ich die restlichen 380 und ein paar zerquetschte Leute, die aus meinem Umfeld kommen und von denen ich glaube, dass sie eine geile Geschichte zu erzählen haben und wie es dazu gekommen ist. Und ich habe den Andreas ganz spontan auch angerufen im Auto und sagst, so, wie sieht's aus? Ich habe hier eine Idee, das muss jetzt irgendwie ganz schnell und hast du Bock drauf? Ja, super, super, machen wir. Ja, und ich bin da auch noch an anderen Firmen dran, zu denen ich eine sehr enge Verbindung habe, eben auch durch die Innenarchitektur. Und ich bin sicher, da wird es noch den einen oder anderen geben, der dann auch mit aufspringt. Unter anderem auch eine Baufirma, die heißt SR, Stefan Runau. Die sitzen im Ruhrpott, Duisburg ziemlich genau, ehrlich gesagt. Und dem habe ich auch die Möglichkeit gegeben, dass er einen Farbton bekommt. Vielleicht einen Blauton, weil er ist mit seiner Firma eben blau. Und er war der erste offizielle Abnehmer der Charakterfarben. Und deswegen hat er einfach diesen Platz verdient. Und wie er als Geschäftsführer dann eben so ist, sagt er, ja, keine Ahnung, er hat einen Namen. Wo ist euch jetzt einen Namen? Und sagt er, wir können ja mal das Team fragen.
Ja.
Gesagt, getan. Latsche also dann mal 2 Meter weiter zum Team hin. Und dann guckt einer von hinten hinter seinem Bildschirm und sagt, nee, Farbe muss heißen SR einfach geil. Oh, ist er echt jetzt? So, ja, genau, total gute Idee, mach das doch mal. Das kommt mir schon richtig gut an. So, heute heißt dieser Farbton SR einfach geil. Das habe ich nicht verbrochen, dass ich nehme das, was mir gesagt wird. Natürlich gibt es auch Grenzen, ne? Alles, was im terroristischen, sexistischen Bereich ist. Also da distanzieren wir uns ganz klar. Aber wenn jemand sagt, das Ding soll heißen einfach geil, na dann.
Dann ist es einfach
sag
geil.
Sag ich, gib Gummi.
Ja. Ja, schön.
Und das ist die Farbe, die ist ökologisch, die ist ist aber eine geile Farbe, die deckt gut. Ne? Die hat ganz tolle Eigenschaften, auch für Allergiker. Wir haben diverse Siegel, wir haben so viele Siegel auf dem Markt mit der Verpackung zusammen wie kein anderer Farbhersteller.
Mhm.
Und das ist für mich ein schöner Anreiz. Und gerade die Leute, die aus dem Design kommen, die finden das auch nett, wenn eine Verpackung gut gemacht ist.
Mhm.
Und deswegen habe ich mir überlegt, dass es bei dieser Verpackung auch ein Dekor geben müsste. Also die Tonne muss irgendwie auch eine Optik haben, nicht einfach nur das Altpapier, sondern ich möchte noch mehrere Varianten bieten. Deswegen gibt es einen Kinderkandrizeit. Dekor. Es gibt einen Werteeimer, da sind dann unsere Werte von Manu Design auch drauf, mhm. mit der Innovation, Persönlichkeit, Gemeinschaftlichkeit, ganz viele Schlagworte, ganz bunt zusammengemixt. Und es gibt einen Eimer mit Streifen in Pink und Gelb und Grünfarben. Das ist so für Mädchen. Ja, wir bewegen uns da auch sehr stark im Bereich der Mädels. Ja, und
gibt es denn so einen Eimer auch für Jungs?
Nee. Nee. Warum? Nein, also das können wir auf jeden Fall noch machen. Ich habe da auch schon diverse andere Ideen, mhm. aber jetzt müssen erstmal die ersten Verkaufszahlen kommen und dann werden auch weitere Dekore folgen. Auch gerade für Kinder, das mhm. macht schon Sinn, weil Kinder können das super nutzen. Mhm. Das sehe ich bei meinem eigenen Sohn und die Muttis, die das so weit aus dem Kindergarten auch kennengelernt haben, die sind auch total begeistert und sagen, ja, scheiß auf die Farbe, gib mir den Eimer. Mhm. Und wenn es schon so weit ist, dann ist es eigentlich sehr gut.
Ja, ja. Du hattest gerade von der Wertbox gesprochen. Mhm. Und hast einige Werte genannt. Und du hast ja auch vorhin, als du über WeDesign gesprochen hast, eben auch den Wert Nachhaltigkeit genannt für dich. Was bedeutet Nachhaltigkeit denn für dich?
Jetzt wird es politisch.
Es geht ja um deine Einschätzung davon.
Genau, also ich möchte... Nachhaltigkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Ich finde es eigentlich schlimm, dass es zurzeit so im Fokus steht. Es sollte... Oder es hätte in der Vergangenheit eigentlich schon immer Thema sein sollen. Es sollte ein Thema sein, es sollte auch in Zukunft ein Thema sein. Mhm. Also, dass man es so schwankend hat, ist eigentlich für mich unnötig, weil dieses Bewusstsein eben bei den Leuten zu wecken dafür, dass man mit seiner Umwelt, mit seinen Menschen, mit dem, was man hat, einfach gut umgeht, das sollte ein Standard-Charakterzug sein, den mhm. man mitbekommt in der Kindheit. Und deswegen kann ich sagen, ich habe es geschafft, ein Produkt zu kreieren, was auch noch nachhaltig ist, mhm. was auch noch einen Mehrwert bietet, was auch noch, oder wo ich sagen kann, Mensch, wenn ich jetzt mal von dieser Welt verschwinde, dann habe ich was hinterlassen, zumindest im Bereich der Farben, dass wir Plastik ersetzen können. Also mhm. mit jedem Eimer, der nicht mehr in Plastik gekauft wird, sondern in unseren Gebinden, haben wir das ersetzt. Mhm. Oder haben wir sehr viel CO2-Ausstoß vermieden und wir versenden hier auch klimaneutral. Das ganze Produkt ist klimaneutral hergestellt. Es mhm. werden also gleich Abgaben geleistet an das Projekt Deutschland Plus. Damit werden die heimischen Wälder eben wieder aufgeforstet. Mhm. Und das ist für mich ein sehr beruhigendes und gutes Gefühl.
Aber was bedeutet das für dich persönlich? Nicht bezogen auf dein Produkt, sondern persönlich?
Also persönlich ist es so, dass... ich Kunden hatte, die waren sehr nachhaltig. Mhm. Ich hatte Kunden, die hat es ehrlich gesagt nicht gejuckt, mhm. ob sie jetzt die Möbel nochmal rausschmeißen nach 3 Monaten und neu kaufen. Aber ich selbst bin der Typ, der auch gerne so denkt. Ich liebe eBay-Kleinanzeigen, ich bin da viele Jahre unterwegs. Also ich bin einfach, komm aus dieser Ecke. Deswegen mhm. ist es für mich auch so angenehm und so leicht, das zu vertreten und auch darüber zu sprechen, weil es gelernt ist. Ich musste auch durch diese Zeit der... sag mal, Nicht-Arbeit, mhm. durch meinen Aufenthalt in meinem Auto die 3 Monate, habe ich ja gelernt, mit ganz wenig auch zu leben und mhm. dass man viele Dinge nicht braucht. Und es gibt Wege und Möglichkeiten, sein eigenes Heim wirklich schön zu kreieren, mit wenig.
Ja.
Und das ist ein toller Ansporn. Und ich glaube, das hat dann auch was mit dem Bewusstsein für sich selbst zu tun, wo man hinkommt. Und viele Leute brauchen viel in ihrem Leben, die müssen aber was kompensieren in der Regel. Und mhm. sind so meine Erfahrungswerte, ne? Dass ich sagen kann, ey, wenn ich jemanden treffe und er sagt, ich brauche das alles nicht und ich kann auch brauchen, der ist schon mal durchs Leben gegangen. Ja, also von daher ist Nachhaltigkeit für mich ein sehr wichtiges und natürlich gerade durch die Produkte auch brandaktuelles Thema. Mhm. Aber ich gehe auch beispielsweise mit meinem Sohn Müll sammeln, auch mhm. bei uns zu Hause, dass wir vor dem Kindergarten sogar uns den Eimer schnappen und mal im Dorf so ein bisschen gucken, was es so gibt. Und das finde ich eine total gute Sache, weil wenn man mal nachmittags nichts zu tun hat, jetzt vor dem Fernseher sitzen muss man auch nicht, man kann einfach auch mal rausgehen und Müll sammeln.
Ja.
Dann wird erklärt, was ist das? Und dann findet man Glasscherben und dann fragt er mich, Mama, warum hat der Mann das da hingeworfen?
Mhm.
Naja, das ist ein böser Mann. Und da entstehen auch so geile Stories zwischen Kind und Elternteil. Mhm. Das ist unbezahlbar. Also es sind wirklich gute Momente und wenn man weiß, er spricht 3 Tage später immer noch davon, weil er dann noch 30 Zigarettenstummeln gesammelt hat, natürlich mit Handschuh, ne, weil das sage ich auch, das ist alles schmutzig und muss da vorsichtig sein mhm. und so, dann ist das schon irgendwie ein guter Effekt, den mhm. man so mitgeben kann. Und ich habe auch wann war ich da, 2019, 2018, vor einem Jahr war ich in Thailand in einem Tsunami-Gebiet
mhm.
und habe mich dort in ein Hotel eingebucht, von dem ich nicht wusste, dass die sehr nachhaltig sind.
Ja.
Und habe da so viele Aha-Momente gehabt, dass ich dachte, Mann, ey, das ist genau mein Ding.
Erzähl mal davon.
Das ist das Apsara Hotel, mhm, Thailand. Und die haben zum Beispiel eine Tafel im Restaurantbereich. Da kann man sehen, wie viel Müll jede Woche und jeden Tag am Strand gesammelt wird. Mhm. Da hängen extra Netze auch für die Gäste. Und sie fordern das ganz ausdrücklich, dass man mithilft, den Strand sauber zu halten. Mhm. Und das habe ich gemacht. Also das ist wirklich eine Community, weil man sieht, die Deutschen, die dort sind, ne, die stehen wirklich, der Deutsche steht ja pünktlich auf. Die sind halt die Ersten, die mit den Netzen rumlaufen. Aber wie viel Kilos da jeden Tag zusammenkommen, das, mhm, ist schon wirklich beeindruckend. Für mich war dann die Frage, wie wird das dort auf der Insel irgendwie, oder wo, wie wird das da verwertet? Ne?
Das war jetzt auch gerade so eine Frage, die sich mir gestellt hat.
Ich werde der Sache nachgehen. Ich will in jedem Fall da auch nochmal hinfliegen, weil die auch ganz tolle Kurse anbieten, wie man mit Blumen arbeitet, ne? Wie man so Gestecke machen kann. Und die haben dann zum Beispiel in den Mülleimern auch keine Plastiktüten, sondern deutsche Zeitschriften zerschnitten. Und dann wird einfach passgenau das in den Mülleimer unten reingelegt.
Wo kommen die deutschen Zeitschriften her?
Das wahrscheinlich lassen die Deutschen was liegen, aber offensichtlich haben die einen Weg gefunden, Dinge zu verwerten.
Ja, ja, was und, sehr cool ist, ja.
Und das war für mich echt ein Highlight. Mhm. So, und ich dachte, wenn ich jetzt Urlaube mache, dann will ich das in jedem Fall in Hotels auch machen, die so ein bisschen nachhaltig sind.
Ja.
Weil warum sollte man sich dann nicht einfach darin bewegen, weiterhin in diesem Feld?
Ja.
Und man lernt ja so wahnsinnig viel dadurch. Und die Leute waren auch super freundlich und zuvorkommend und die sind sehr aktiv auf Facebook und ich glaube, ich kann gar kein Hotel, die so viel machen und die zeigen so viel und es ist so bunt und so gewaltig und es geht immer wieder um diesen Müll durch den Tsunami, der da angespült wird und auch natürlich, dass ja diese Community, die gestärkt wird, übergreifend von verschiedenen kulturellen Ländern, also wo da sind so viele Leute, die in dem Hotel aus den unterschiedlichsten Bereichen der Welt kommen und alle treffen sich an einem Punkt, nämlich beim Müllsammeln. Das ist so ursprünglich, ne, so einfach. Mhm. Also wie einfach kann es sein, miteinander etwas zu tun? So ein Gemeinschaftsgefühl und da kommen wir auch wieder zu den Werten von Manu Design, Gemeinschaftlichkeit, ne? Soziales,
ja.
Innovation, Persönlichkeit, Individualität. Ja, und das sind für mich ganz grundlegende Dinge auch in meinem Leben.
Obwohl es natürlich schade ist, dass der Müll überhaupt da ist, so dass man ihn einsammeln muss und sich nicht bei anderen sozialen Aktivitäten treffen kann. So,
ja, ne? Also was wir viel gesehen haben, waren Badelatschen, Schnuller, Feuerzeuge. Ja, das sind so auf jeden Fall Dinge, wo man auch mal überlegen muss, was kann denn die Industrie tun, damit das nicht alles in Plastik ist, verdammte Scheiße.
Ja.
Entschuldigung. Da muss man ausbrechen hier.
Das musste mal gesagt werden.
Ja. Insofern ist das ein sehr wichtiges Thema tatsächlich.
Also ich habe ja mal ein bisschen recherchiert, wie sich das gehört und habe gesehen, dass Charity für dich ja auch so ein Thema ist, wo du verschiedene Projekte hast und dich engagierst. Möchtest du dazu noch mal ein bisschen was erzählen? Das fand ich nämlich auch ganz cool.
Also wenn das jemand hören möchte.
Klar, auf jeden Fall.
Ja, Charity ist für mich gar kein Feld, was ich so in Sparten trennen kann, wo ich sage, das sind jetzt die Projekte und das. Ich bin, glaube ich, über die Jahre ein super sozialer Mensch geworden. Das war früher bestimmt ganz anders. Ne? Man hat mitbekommen vom Haus aus, man muss freundlich sein, man sollte hilfsbereit sein. Und das klingt für mich auch alles sehr logisch, weil man kommt damit besser durchs Leben, wenn man genau das auch ist und auch lächelt. Aber ich habe einen inneren Drang, Dinge zu tun, die irgendwie anders sind, die cool sind, die, wo man vielleicht andere auch mit inspirieren kann. Und Charity gehört nicht nur für mich, oder da gehört nicht nur dazu, dass man jetzt hilft, sondern ich habe zum Beispiel auch einen Hund ausgeflogen von Los Angeles nach Düsseldorf als Flugpate.
Ja, spannend. Was machen Flugpaten?
Flugpaten sind die mit einem Tier fliegen, was logischerweise nicht alleine fliegen darf. Also man ist wie ein großer Betreuer, der eigentlich ja im Flugzeug sitzt. Leider sind die Tiere im Frachtraum untergebracht. Ne? Das ist immer, das tut mir in der Seele auch weh, weil ich bin dafür einfach zu nah am Wasser gebaut, was so Tiere angeht. Aber ich habe das irgendwann mal über Facebook erfahren, dass man das werden kann. Und ich dachte, wie sinnvoll. Also wenn ich sowieso fliege, kann ich doch immer mal das in die Gruppen reingeben, ob gerade jemand gesucht wird für diese Strecken. Und es wird ganz viel geflogen, Hamburg, Mallorca, also Palma, also diese Ungarn, Bulgarien, da passiert auch ganz viel. Das sind dann in der Regel Tiere, die ausgeflogen werden aus dem Land, weil in Deutschland zum Beispiel jemand das adoptiert hat. Jetzt kann man sagen, na, ist alles schwierig, warum können die Deutschen nicht erstmal ins deutsche Hundeheim gehen? Aber wer ein Tierbesitzer ist, der weiß, wenn man sich verliebt, dann verliebt man sich. Und dann ist es ehrlich gesagt scheißegal, wo dieses Tier auf der Welt ist. Ne? Und dann muss man einfach dieser Sache nachgehen. Und zu dem Zeitpunkt damals, das war 2000, 14, 15, 16, 15, so in dem Dreh, ich weiß gar nicht mehr genau, war dann eine Dame, die hatte sich von ihrem Partner in den USA getrennt und ist nach Deutschland gegangen, hatte auch den Hund dabei und aus irgendeinem Grund, eher Berlin gab es damals noch, haben die gesagt, der Hund ist zu groß. Also das war, sie stand mit dem Hund am Flughafen und musste den dann dort lassen, weil sie ihn nicht mitnehmen durfte. Das war ein ganz großes Thema. Es war vielleicht war die Box auch zu groß. Ne? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, woran es gehapert hat, aber sie hatte das erzählt unter Tränen, dass das ganz schlimm war. Und zwei Jahre lang hat sie eigentlich darauf gewartet, dass jemand genau diese Strecke fliegt.
Oh mein Gott, okay.
2 Jahre. Und das war eine Bulldogge, eine deutsche Dogge. Mhm. Also jetzt auch nicht ein kleiner Hund, sondern ein Pferd eigentlich. Ne? Man kann sagen, eigentlich ein Pferd. So, und dann habe ich mich dort gemeldet und man muss eben wissen, als Flugkarte braucht man auch Zeit. Man muss die Zeit mitnehmen, weil man muss viel eher am Flughafen sein. Mhm. Man muss 100.000 Zettel ausfüllen, man muss eben das Tier nochmal begutachten. Und ja, nun hatte dieser Hund auch schon 18 Stunden Autofahrt hinter sich von irgendeinem Wohnort zum Flughafen und dann mit dem Pipi gehen. Und so dachte ich, wie machen die das, ne, wenn der so lange unterwegs ist und dann Flug dauert 12 Stunden. Irgendwann muss ein Tier ja auch mal Notdurft erledigen. Mhm. Ja, aber ich dachte, das ist alles für einen guten Zweck. Ich Augen zu und durch, das wird schon. Mhm. Ja, weil man fliegt immer mit und denkt, hoffentlich kommt dieses Tier heil an. Hoffentlich überlebt er das, weil natürlich auch da mal Tiere bei sterben können. Mhm. Aufgrund von Herzrhythmus oder weil die irgendwie zu aufgeregt sind. Oder was weiß denn ich. Aber dachte, nein, das wird super. Ich also diesen Hund geschnappt, den netten Herrn kennengelernt auf dem Flughafen, der mir dann die Box übergeben hat. Es war ein ganz tolles Gespräch auch. Und der hat auch ganz schlimm geweint und ich sowieso mit meinem Hang zu Tieren war mittendrin in diesem Desaster, in dieser emotionalen Talfahrt. Ja, auf jeden Fall habe ich diesen Hund dann in Düsseldorf rausgelassen, musste auch einmal auschecken, damit ich dann der Dame alles übergeben kann. Und die weinte auch und ich habe nur gedacht, was für ein Tag, um Gottes Willen, ich kann das alles nicht, das ist ja so hochdramatisch. Und dann hat sie mir noch Süßigkeiten mitgegeben und sich 1000 Mal bedankt und hat mir noch E-Mails danach geschickt, wie toll er sich jetzt eingelebt hat. Und gerade vor ein paar Wochen, das ist noch gar nicht lange her, das war jetzt Anfang 2019, hat sie mir eine E-Mail geschrieben, dass der Hund verstorben ist.
Oh nein.
Und dass sie sich nochmal bedankt dafür, dass sie noch diese Jahre mit ihm hatte. Und das ist so, es tut so weh. Es tut so weh. Aber es ist so schön, dass man einem Menschen so helfen konnte mit so einer kleinen Sache von ein paar Stunden Mehraufwand am Flughafen. Und ja, klar, in der Hoffnung, man kriegt den Flug von Düsseldorf weiter nach Hamburg rechtzeitig, weil Anschlussflüge.
Ja, klar.
Aber das ist alles scheißegal, weil das, was man über Menschen und über das Leben lernt, ist so viel mehr wert. Ja, also das ist das eine Sache. Wenn es die Möglichkeit gibt, mache ich das auch weiter und fliege jetzt aber gerade einfach nicht diese Strecken, die gefragt sind. Von daher muss man einfach mal gucken. Mhm. Aber ich kann das nur jedem empfehlen. Ne, das ist ein gutes Gefühl.
Mhm.
Und ich bin in meiner Schwangerschaft in ein Seminar gegangen bei einem Polizisten, Heino Krüger. Heino Krüger von der Polizei Hamburg hat also einen Vortrag gehalten im Krankenhaus in Rheinweg, wie man Kinder sicher im Auto befestigt, mit welchen Geräten, Maxicosi, Isofix, ja, nein, was ist besser, vorne sitzen, hinten sitzen, umgekehrte Schale und.
Also wenn da jemand Fragen hat, gerne an Melanie wenden.
Ja, unbedingt. Ich bin jetzt Master of Experte in Kindersicherheit im Auto. Oder ey, Heino Krüger. Einfach googeln, guter Typ. Und ich dachte, irgendwie muss ich mich damit auseinandersetzen, weil ich habe keinen Partner.
Mhm.
Ich muss also mein Kind ja transportieren und ich wollte es sicher machen. Da gibt es auch einen ganz persönlichen Hintergrund. Ist aber dazu vielleicht mal später. Auf jeden Fall hat dieser Heino das so geil gemacht. Ich dachte, das kann nicht gut werden, das ist doch ein Polizist, das ist doch bestimmt total dröge und langweilig und steif und eigentlich alles das, was man so sich vorstellen kann, was mir zumindest, wenn ich den Begriff Polizei höre, so im Kopf abspielt. Es war aber ganz anders und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, ey, wir müssen auf jeden Fall in Kontakt bleiben, ja, wir müssen was machen, wir sind so Best Buddies mit du, Polizei, ich schwanger, coole Sache. Ein paar Wochen später schrieb er mir, sag mal, bist du gerade auf Kabel 1 bei dem Herrn Rosin? ja, kann sein, möglich. So, und so haben wir wirklich den Kontakt gehalten von Ende 2015, das sind jetzt auch schon 4 Jahre. Wahnsinn. Und der ist wiederum engagiert und im Vorstand der Polizei. Es gibt in Hamburg einen Plakat- und Liederwettbewerb seit 50 Jahren.
Mhm.
Und das organisiert die Verkehrspolizei in Hamburg. e.V. Wichtig. Das ist ein Verein. Und er fragte, Mensch, Melli, hast du nicht Lust, auch Jurymitglied zu sein? Ich sag, klar, ich bin für alle Jury. Ich bin hier, ich bin da, ich mache mit, ich bin dabei. Das habe ich jetzt dann auch schon 2 Jahre gemacht, sowohl beim Plakatwettbewerb als auch beim Liederwettbewerb. Und das finde ich einfach ein geiles Thema, Verkehrssicherheit für Kinder, weil ich hatte selbst schon einige Autounfälle, die sind nicht alle selbst verschuldet gewesen, ne? Das kann ich gleich dazu sagen. Aber
nicht
ich habe mich
alle.
Nein. Also einer war echt doof, der andere war, der war sehr unglücklich, da bin ich eingeschlafen im Auto. Das ist, ja, so wie das dann, wenn man jung ist, man macht durch und die Nächte sind sehr kurz und dann schläft man ein. Ich habe mich damals auch überschlagen und habe da also diverse eigene Erfahrungen mit Unfällen. Viel schlimmer ist aber, dass mein Onkel, der nur 6 Jahre älter war, als ich bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Damals war ich 14, er war 20 und allein deswegen habe ich so ein Thema damit. Ja, also da kann man jetzt nicht sagen, ich mache das, oh, das ist ja super PR, sondern ich habe tatsächlich eine sehr lange Verbindung dazu und ja, wollte einfach, dass mein Kind zumindest, was ich tun kann, dass es sicher angeschnallt ist.
Ja.
Ja, und wenn ich dann manchmal auch die ein oder andere Tagesmutter oder Eltern sehe, die dann Kinder transportieren ohne Kindersitz, da könnte ich kurz aus dem Deckel springen. Ich halte mich zurück, weil es ist, ne, man kann nur versuchen zu beraten und ich möchte das gerne machen über diesen Plakatwettbewerb, weil der ist genau da, wo er hin muss. Er ist bei Kindern. Kinder bekommen jedes Jahr ein Thema. Im nächsten Jahr, nee, was haben wir jetzt, 2019? Im nächsten Jahr genau ist es das Thema Sei schlau, schau. Und dazu können sich die Kinder dann was überlegen, wie sie das umsetzen möchten, diesen Begriff oder diesen Satz. Und das hat viel mehr Wirkung, weil sie sich tatsächlich mit dem Thema der Verkehrserziehung auseinandersetzen. In der Schule, in genau dem Alter, was auch wichtig ist.
Ja.
Und das, ja, kommt super an. Wir hatten 800 Einreichungen jetzt 2019, meine ich. Oh, hoffentlich ist die Zahl jetzt richtig. Nicht, dass jetzt keiner gleich sagt, die Frise, falsch, waren nur 500. Also es sind viele. Ne? In Hamburg ist es in jedem Fall gesetzt. Und ich bin jetzt auch ganz frisch ins Orga-Team mit reingerutscht für die Veranstaltung, weil, ja, da kann man noch ein bisschen was optimieren. Wenn das so Polizisten machen, ist das nett. Hey, meine lieben Kollegen von der Straße. Nein, aber ich glaube, das ist eine gute Inspiration, das ist ein gutes Zusammenkommen. Und so gibt es ganz viele verschiedene Bereiche, die mich interessieren, auf die ich Bock habe. Und spende auch regelmäßig Gelder für Tierheime und bewege mich im Grunde genommen auf all diesen, ja, guten Wegen, wie man sie so nennen kann. Und wer weiß, was in Zukunft noch so kommt. Also ich vermute, es wird alles an meinem Leben entlang passieren. Ne, das, was sich so bei mir entwickelt, wird sich automatisch auch auf Projekte und auf Dinge, die ich mache, übertragen. So funktioniere ich eigentlich. So
was
immer.
Das heißt, du lebst im Einklang. So, das klingt ja schon wirklich so, dass sich das immer auseinander ergibt. Und viele Menschen leben ja mit so Konflikten in ihrem, also ne, sei es Büroalltag oder so, und merken ganz oft, okay, irgendwie passt das gerade gar nicht mehr zu mir, aber ich mach's halt, weil es sicher. Klingt bei dir auf jeden Fall stimmig.
Ja, aber es war auch ein sehr langer Weg. Ne, ja, das muss man auch sagen. Also ich hatte einen sehr langen Kampf und auch einen sehr schwierigen Kampf mit mir selbst. Eben gerade mit der Frage, bin ich jetzt eigentlich eher so ein Analytiker und Stratege und Unternehmer oder bin ich eigentlich doch die künstlerische Nudel, so dieser Kreativkopf, der irgendwie so durch die Gegend springt? Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich entscheiden. Mhm. Ich muss mich entscheiden, weil jeder sagt, du kannst nur eins, und auch Familie, Freunde, ja, mach nicht so viele Projekte, mach nur eins, konzentriere dich auf eins. Ich kann sagen, dass genau das mir eigentlich geholfen hat, mich so breit aufzustellen, weil ich von 10 Dingen sind 8 krachen gegangen, aber 2 haben funktioniert. Und man muss erstmal diesen Aufwand betreiben, um zu gucken, aha, da laufe ich gegen eine Wand. Aha, hier ist ein Fallloch. Ne? Also diese Erfahrung, die geht nur über diesen Weg. Und wenn man alles nacheinander macht, ja, da muss man auch die Zeit dafür haben. Ne? Aber mein Tag hat auch nur 24 Stunden.
84 Stunden.
Ich bin die erste Frau mit 84 Stunden.
Und es ist immer noch zu wenig.
Genau, und ich habe noch den Hund und ich habe noch das Kind und ich habe irgendwie auch noch Familie. Sport wäre auch nochmal geil, so im Tagesablauf. Aber gut.
Aber wird ja völlig überbewertet.
Ja, ich versuche das mal mit Kind demnächst, wenn er dann auch mal so richtig Bock hat. Nein, aber es ist schon tatsächlich ein sehr harmonisches Miteinander mit mir.
Ein harmonisches Miteinander mit einem selbst, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja.
Jetzt sitzt sie mir gegenüber und liest.
Ich überlege. Melli.
Ja.
Gibt es etwas, gibt es ein Thema, was du gerne, was dir noch auf der Seele brennt, was du loswerden möchtest, worüber du debattieren möchtest?
Grundsätzlich nein. Also, aber falls sich jetzt noch mal jemand angesprochen fühlt, ich bin noch Single.
Ich werde das ganz klar auch mit in den Sendungstitel schreiben.
Bitte Leuchtreklame, ja. Werbung. Working Single Mom. Wer hat Bock drauf?
Vielleicht noch das Alter dahinter schreiben. Ich glaube, das läuft gut.
Ja, also noch geht's unter 40. Ich glaube, da kann man noch was schaffen auf dem Markt. Das Kind also, funktioniert auch schon ganz gut.
Die Ersten werden ja jetzt quasi wieder Single, so in den 30ern. Also ich glaube, das läuft schon.
Ja. Die Hoffnung ist noch nicht aufgegeben, aber tatsächlich ist der Tag sehr voll. Ja, man muss schon dieses Thema Achtsamkeit, man muss auf sich aufpassen. Und jeder sagt, Mensch, Fräse, du machst doch so viel und du bist doch so viel unterwegs und du machst doch und machst und Energie und du musst auch mal eine Pause machen. Wenn die alle wüssten, dass ich ganz nebenbei zwischendurch mich auch mal einfach für eine Stunde einfach hinlege und sage, ihr könnt mich mal alle kreuzweise, ich mache mein Telefon aus, ich penne jetzt, dann würden die das alle nicht mehr ganz so schlimm sehen. Das muss man einfach tun.
Ja, das glaube ich. Ne?
Ich merke das auch, ich habe gelernt, nicht nach Zeiten zu arbeiten, wie das in der Regel ja ist, von 8 bis 17 Uhr, 9 bis 17 Uhr, sondern ich arbeite nach Ressourcen. Wann kann ich? Und wenn ich mal merke, ich bin jetzt so fit, dann arbeite ich auch bis um 2 und 3 und 4 Uhr nachts durch, weil es wird Tage geben, da werde ich nicht produktiv sein, da werde ich nicht, da habe ich vielleicht mal Kopfschmerzen oder so und das ist ein Ausgleich, der ist für mich total in Ordnung. Ja, also man muss sich selber eine kleine eigene Welt schaffen, die für einen okay ist. Ja. Es muss niemand anders geil finden.
Ja.
Aber ich muss es gut finden und ich muss das vertreten können und ich muss am Ende ja auch mit den Konsequenzen leben.
Richtig.
So, und wenn ich im März entscheide, ja, ich habe ja auch die GbR und ich habe ja auch noch die Innenarchitektur und ich habe ja auch noch die Agentur. Klar, ich kriege jetzt mal direkt ein neues Produkt, ist ja auch gar kein Aufwand. Dann muss man echt kurz mal innehalten und überlegen, ist das gerade möglich? Was für ein Zeitraum schwebt einem davor? Was muss ich alles dafür erstmal nach hinten anstellen? Kann ich das oder verliere ich dann auf dem Weg irgendwie die Lust oder vielleicht auch die Motivation? Und da muss ich sagen, meine Mutter bewundert mich für eine Sache und sagt, sie hätte längst schon immer das Handtuch geschmissen. Sie hätte sich schon irgendwo einen Job gesucht, weil dieses ganze Theater und immer nicht wissen, wie es geht und ob es geht und ob es klappt, da hätte sie keinen Bock drauf. Ich bin halt nicht das. Ich bin nicht dieser Mainstream-Typ, der auch diesen geraden Weg mit der Schule gegangen ist. Ich habe jetzt total Bock, Dinge zu lernen. Aber das hat sich erst entwickelt. Das war ich früher nicht. Und es gibt einen schönen Test. Ich überlege gerade, wenn er mir einfällt, können wir ihn auch nochmal mit Link reingeben. Aber da kann man sich selbst testen, welche beruflichen Fähigkeiten man hat. Und das finde ich total gut. Das habe ich gemacht. Und ich musste sagen, ja, ich habe kurz geschluckt, weil meine Vermutung war, ich bin an erster Stelle kreativ. Ich bin an erster Stelle Learner. Ich bin also jemand, der gerne Dinge lernt, der weiterkommt, der auch in seiner Privatzeit gern Dinge macht, die produktiv sind. Und nicht nur zugucken, sondern selbst machen.
Ja.
Und ich habe dann diese 5 Sachen gesehen, visionärisches Denken und das sind alles so Sachen, ja, verdammte Scheiße, das bin ich.
Ja.
Und dann kriegt man plötzlich so ein Gefühl für sich selbst und kann sich ganz gut in ein Raster packen. Aber es ist kein Raster, was aus diesem 0815-Raster entspringt, was die Gesellschaft einem vorgibt.
Ja.
Das ist halt das Problem. Und da muss man den Mut haben und sagen, das bin ich. Und ich weiß genau, warum ich so bin. Und ich weiß auch genau, wo meine Stärken sind. Ich weiß vielleicht auch, wo meine Schwächen sind. Aber man kann sich sehr gut einschätzen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt so für das Thema Depressionen, Burnout, ne? Was da alles so auf einen zurollen kann. Wenn man es schafft, sich selber irgendwie ganz gut zu finden, dann hat man schon viel Vorsorge betrieben.
Ja das glaube ich. Das ist echt ein Thema. Und wo du gerade auch gesagt hast, dass du dich auch gerne mal für eine Stunde hinlegst, warum stehst du denn eigentlich auf? Also was treibt dich denn wirklich so auch an deinen Projekten? Es ist ja viel Leidenschaft, die ich so höre.
Ja, das, genau, man sucht ja immer nach dem Sinn. Und ich komme aus einer Musikerfamilie und meine Eltern, da würde ich ganz klar sagen, die haben ihren Beruf verfehlt.
Also Sie sind Lehrer und Musiker?
Sie sind Lehrer und Musiker, aber eigentlich sollten Sie nur Musiker sein.
Okay.
Sie sind total gute Lehrer, ne? Weil damals zu DDR-Zeiten, ich komme ja aus dem Osten des Landes, da hatte man so wahnsinnig viele Möglichkeiten nicht, sich weiterzuentwickeln. Da gab es dann entweder man wird Schneiderin oder man wird Lehrerin oder man wird Krankenschwester, so das war so die Auswahl. Und ich habe aber gesehen bei meinen Eltern, dass die, auch wenn sie Freizeit hatten, dann haben die Musik gemacht. Mhm. Ah, ich bin ja auch in diese Richtung gegangen. Ich wollte ja, bis ich 25 war, wollte ich auch mit der Musik mein Geld verdienen. Das war ein großer Knacks in meinem Leben, als ich entschieden habe, ich werde das nicht. Mhm. Aber ich habe mitbekommen, was für ein Antrieb und was für eine Motivation da so mitschwingt, ne? Wie das so ist in so einem Leben, wenn man nicht Eltern hat, die normal arbeiten und die dann ihre Freizeitgestaltung ganz einfach machen wie alle anderen, sondern die plötzlich sagen, ja, wir gehen jetzt ins Studio, wir nehmen jetzt eine Kinder-Country-CD auf. Oh, so ja, oh, macht mal. Bei uns wurde auch im Sommer wurden schon die Weihnachtslieder gesungen und umgekehrt. Du sagst, was ist das? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Lasst mich in Ruhe. Ne? So, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich gewesen, den ich damals als Kind und auch als Jugendliche noch nicht gesehen habe.
Ja.
Das hat man so mitgekriegt, aber ich hatte weder das Ohr noch das Auge noch die Nerven dafür, mich dieser Sache überhaupt anzunehmen. Mhm. Und ich habe mich dann auch sehr lange gefragt, wenn jetzt nicht Musik das ist, was mich in meinem Leben antreibt, das ist Leidenschaft. Aber für mich war immer das Problem, ich wollte nicht meine Leidenschaft zum Beruf machen, sondern irgendwas anderes. So Musik ist meins. Ne? Das soll meins bleiben und es soll niemals kommerziell sein, es soll nicht Verkaufszahlen brechen, sondern da habe ich Bock drauf und das wollte ich mir bewahren. Also war klar, dieser Weg wird es nicht. Was ist es denn dann? Ja, und dann stand ich wieder vor der großen Lebensfrage mit Mitte 20.
Scheint so ein Alter zu sein.
Ja, in jedem Fall war klar, ich bin kreativ und ich konnte Menschen vernetzen. Und meine Mutter meinte, war der Ausbilder der IHK hat gesagt, sie sollten ihre Ideen verkaufen. Genau, zum Abschluss meiner Ausbildung als Veranstaltungskauffrau hat ein Prüfer mir gesagt, sie sollten ihre Ideen verkaufen. Weil damals, ich erinnere mich, sollte ich einen Marketingplan machen, eben für eine Veranstaltung, für ein gewisses Budget.
Mhm.
Dieses Budget war für mich ein Problem. Ich habe also sämtliche Ideen gehabt, die für dieses Budget nicht gepasst haben. Und daraufhin sagte der diesen Satz, ich soll meine Ideen verkaufen. Da kann man jetzt mit Mitte 20, zu der damaligen Zeit, konnte ich damit nichts anfangen.
Mhm.
Ich sage, was, wovon redet der Mann? Das war für mich ein ganz Fremder, das war ein Neutrum, der hat ja komische Ideen. Aber im Grunde genommen ist es genau das.
Ja.
Meine Ideen verkaufe ich sowohl bei der Innenarchitektur, auch bei der Agentur und alles das, was ich gerade neu kreiere und was auf den Markt kommt und woran ich arbeite, das entspringt aus meinem Kopf. Und das ist der Antrieb.
Ja.
Ich funktioniere über den Kopf. Also da spielen sich Sachen ab, wenn ich im Auto bin, wenn ich im Flieger bin, dann bin ich unfassbar... was für einen Begriff gibt es dafür? Also man fließt so. Ne?
Ich hab man das, ist im Flow.
Ja, man denkt ganz, ganz viel. Und das macht auch extrem müde am Ende eines Tages. So, dann denke ich, ich muss mich mal hinlegen. Ich kann jetzt nicht mehr, ich muss pennen, muss schlafen. Ich kann zum Glück auch sofort einschlafen. Das passiert in 3 Minuten. Wenn ich merke, ich muss mich hinlegen, dann liege ich und dann gehen die Augen zu und ich penne. Also Powernapping ist definitiv mein Ding. Aber dieser Antrieb, mal meine Ideen umzusetzen, das ist es.
Ja.
Es reicht mir nicht, sie nur zu haben. Ich muss auch was damit machen können. Und ganz oft war der Punkt, aber ich habe ja gar kein Geld. Aber ich kann mir das gar nicht leisten. Wie soll ich das alles stemmen? Wie soll ich das alles machen? Und dann habe ich irgendwann einen Weg gefunden über Kooperation und über Verbindung mit Menschen. Du gibst mir was, ich gebe dir was. Was könnte ich dir geben? Was habe ich Gutes? Und dann wird man so kreativ, weil man aus einer Not heraus plötzlich sagt, ich möchte das. Das war vor der Zeit der großen Startups. Ja, da war die Startup-Szene überhaupt noch nicht das, was sie heute ist. Da hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, geil, ich gehe jetzt hier Berlin Factory, liebe Grüße an Udo. gehe da hin und suche mir einen Investor und dann rocke ich hier die Welt. Aber ich hatte immer Probleme damit, das mit jemandem erstmal gemeinsam aufzubauen. Ich wollte das alleine versuchen. So, ich möchte das alleine schaffen. Und man merkt dann auch über die Jahre, es geht nicht immer ganz alleine.
Ja.
Aber wenn man in der Lage ist, auch seine eigenen Projekte selbst zu begleiten, aufzubauen und voranzutreiben, dann ist das eine gesunde Basis.
Ja.
Als wenn ich mir bestimmte Bereiche komplett einkaufe, dann kann es immer sein, dass das mal wegbricht und dann stehe ich da und weiß nicht, wie ich es alleine machen kann.
Ja.
Deswegen habe ich sowohl Buchhaltung als auch Grafik, Marketing, Werbung, PR, Texte, Webseiten, Technisches, SEO. So, man weiß ja alles, ne?
Ja.
Man ist ja so ein, hey, frag mich was und ich habe zumindest eine Antwort oder ich kenne wen, der es weiß.
Ja.
Ja, und das ist der Antrieb. Daher kommt das. Das, weil man so viele Sachen gelernt hat und geübt hat und permanent damit beschäftigt war, seinen Horizont erweitern zu müssen, wenn du ein bestimmtes Ziel hast.
Ja.
Wenn du dieses Ziel nicht hast, da weißt du auch nicht, wofür du jetzt einen Kurs machst, wofür du jetzt diese Weiterbildung machst und, und. Ich habe auch einen Online-Marketing-Kurs gemacht und ich habe immer gesagt, ja, ich brauche das.
Ja.
Irgendwann brauche ich das. Ich wusste in dem Moment noch nicht, warum und wofür, aber ich habe immer für mich die Sache gesehen, ich mache das erstmal, ohne dass ich weiß, ob ich es mal brauche.
Ja.
Und das ist der Learner. Das ist der, der da durchkommt. Dass ich saug das einfach erstmal alles auf und habe dann auch, als ich dieses Fernstudium gemacht habe, beim Sport auf dem Fahrrad mit meinen Büchern gesessen und gelesen.
Da hattest du noch Zeit für Sport.
Da hatte ich kein Kind.
Das ist auch Sport irgendwie, oder?
Ja, es ist sehr sportlich auf jeden Fall, das Programm, was man dann hat. Und ganz geil ist dann abends, Mama, kannst du nochmal meinen Rücken kratzen? Er sagt, du bist wie ich, du bist mein Sohn, du kannst nur von mir sein, das kann nur mein sein. Und dann kommt man so zur Ruhe, so gegen 7:30. Und dann fängt man an zu gähnen und man ist so fix und alle, dass man sich im Grunde genommen dazulegen kann. Das werden auch alle Eltern bestätigen können. Und dann ist es immer meine Motivation zu sagen, nee, komm Frese, Stunde noch, Stunde. Und wenn ich die Hausarbeit mache und wenn ich nur die Wäsche mache und wenn ich nur irgendwelche anderen Dinge, weil ich nutze die Zeit nochmal. Und das ist so dieses effektiv mit seiner Zeit umgehen, sich aber auch strukturieren und diesen Aufwand in Kauf nehmen, dass man sich strukturieren muss und organisieren muss. Da weiß ich, haben einige Leute echt Schwierigkeiten mit. Und das ist immer so schade, weil wenn sie so ein bisschen mehr, ich sag mal, den Arsch hochkriegen würden. Und ich kann ja, ich darf das sagen, weil ich war damals die faule Sau. Ich war super bequem und oh Gott, war ich schrecklich. Ich war ein schrecklicher Mensch.
Aber heute kannst du gut damit leben.
Heute, naja, es ist ja eine Entwicklung passiert. Ne? Ich glaube, das ist dann, wenn man sagt, ja, das hat jetzt auch alles Sinn gemacht. Die Dinge, die man so mal in seinem Leben erledigt hat. Und irgendwann mit Mitte 20 hatte ich mal einen Freund, der wiederum einen Vater, also mein damaliger angehender Schwiegervater, sagte, du hast mit 25 schon so viel erlebt, wie andere mit 65 noch nicht. Und erstmal habe ich gedacht, da was für ein Arsch. Aber eigentlich hatte der total recht.
Ich wollte gerade sagen, ist ja gar nichts Schlimmes. So.
Nee, aber ich hatte mich irgendwie so angegriffen gefühlt. Ich sage, ja, was kriegt der jetzt dafür? So was, ne? Das kam so vorwurfsvoll. Und ja, heute ist meine beste Freundin oder eine meiner besten Freundinnen ist 81 Jahre alt.
Geil.
Und ich lerne von der so viel, weil die auch so viel erlebt hat. Und das ist so cool. Ne?
Ja.
Also ich habe eine Freundin, das Sinnel, 10 Jahre jünger. Dann Flea, genauso alt wie ich. Und die liebe Annette Droschi ist 10 Jahre älter. So, also habe ich in jedem 10er-Sprung immer jemanden. Und dann kam Uschi. Ja, Uschi ist 81 und Uschi ist einfach ein geiler Typ, die hat wirklich Ecken und Kanten, das kann ich nicht anders sagen. Also da so vielleicht wird man auch irgendwann so, wenn man älter wird. Aber wir funktionieren so gut und wissen uns sehr zu schätzen. Ja, und ich habe damals auch, so wo wir gerade darüber sprechen, einen Nachbarn gehabt, den Heinz in Wandlitz. Und wenn man Hunde hat, dann hat man auch immer Menschen um sich. Man begegnet denen auf der Straße, Nachbarn, oh, wie süß, ich habe so eine kleine Knutschkugel, so eine kleine Fellkugel. Und die haben ganz oft auf meinen Hund aufgepasst und dann wurde Heinz krank und ich habe den 2 Jahre lang wirklich regelmäßig zum Arzt gefahren, habe für den Rezepte geholt, bin mit dem zu irgendwelchen Untersuchungen gefahren, habe ihn dann auch bis zum Krankenbett begleitet, also bis zum Sterbebett, weil er ist dann auch verstorben. Krebs war die Ursache und ich habe so viel Dankbares durch ihn erlebt und so viel Undankbares durch seine Frau, die mir dann unterstellte, ich will ja nur ans Geld. Und dann habe ich sie angeguckt, ich sage, hallo, der hat doch gar kein Geld. Also, wovon spricht die Frau? Ne? Wir waren immer gut befreundet, sie hat meinen Hund genommen, es war immer sehr harmonisch. Plötzlich ging es dann in eine sehr emotionale Lage, sicherlich auch für sie. Aber da dachte ich, nee, da muss man sich überhaupt nichts vorwerfen, weil ich habe dem geholfen und der hat geweint, als ich auch mal alleine kam, sagte, er ist so dankbar und ich sollte ihm doch mal Geld holen, damit er den Krankenschwestern was geben kann. Hat mir seine Karte gegeben sogar und ich habe dann 10 Euro für ihn abgeholt, dass er denen ein bisschen was zustecken konnte, weil die ihn wirklich sehr gut gepflegt hatten. Er hat sich sehr wohl gefühlt dort. Und das ist wahrscheinlich auch nochmal dieser soziale Faktor. Ne? Ich mache das einfach, da denke ich gar nicht drüber nach. Ich hatte zu dem Zeitpunkt 2009 überhaupt gar keine Zeit dafür, hatte so viele eigene Probleme, aber sich dann trotzdem diesen Menschen anzunehmen, kam. Es hat niemand gesagt, du musst, und es gab auch kein Ziel, es gab auch keine PR dahinter, sondern das hat man dann gemacht.
Ja.
Und so entwickeln sich Dinge. Man lernt so viel. Mit Menschen, mit Älteren, gerade mit älteren Menschen. Ja, und das, was dann im Beruflichen alles so passiert, das ist ja in der heutigen Zeit wirklich Wahnsinn, wie rasant das alles. Man kommt ja nicht mehr hinterher. Mhm. Ne? Man fühlt sich ja dann auch schon mit 37 schon echt alt. Wenn die ganzen jungen Hüpfer dann hinterher springen und hier noch was Digitalism und da, hier, wir sind so coole Startups und mit dem. Ja, wir sind alle Freunde.
Ja, aber ich finde gerade den Aspekt, den du zum Schluss nochmal genannt hast, und ich finde das also auch wieder mit diesem, jede Generation hat ihre Zeit und jede Generation hat aber auch was, was sie weitergeben kann. Ne? Also so ein bisschen die Demut vor dem Alter, also sowohl vor den Älteren als auch vor den Jüngeren zu bewahren und da auch mit dem nötigen Respekt ranzugehen. Irgendwie, das finde ich ist, ja, ich weiß nicht, ob viele Leute da den Kontakt verloren haben, ob das wiederkommt oder so, ob das auch eine Frage von Alter ist, weiß ich nicht. Aber ähnliche Erfahrungen habe ich jetzt auch irgendwie gerade viel beobachten können.
Ich glaube, es kommt zurück. Mhm. Es kommt auch, denke ich, deswegen, weil diese Werte, die wir zum Beispiel über die Plattform vertreten, mit Gemeinschaftlichkeit, Soziales, Persönlichkeit, Individualität, das ist etwas, was wir ganz stark fördern. Mhm. Und auch zum Beispiel, wenn man eBay Kleinanzeigen hat, und es gibt eine Sparte zu verschenken. Mhm. So, wenn man das nutzt, dann bekommt man einfach so etwas von den Leuten und man muss sich bedanken. So dieses Bedanken für eine Sache, das ist einmal für denjenigen, der es verschenkt, ein gutes Gefühl, aber auch für den, der das, wenn man es annimmt, auch ganz bewusst mal Danke zu sagen, für einen selbst auch ein geiles Gefühl. Und da kommt dann wieder so ein bisschen mehr Soziales zum Vorschein. Mhm. Ne? Also dieses Miteinander sprechen, Kommunikation, weg von dem Digitalen. Es ist zwar über das Digitale entstanden, aber am Ende muss man dahin fahren, klingeln.
Ja.
Und man muss Hallo sagen und man lernt dann auch an der Tür wirklich die unterschiedlichsten Typen kennen. Also da habe ich auch 1000 Geschichten zu erzählen. Auf jeden Fall, bei Uschi ist es so, sie ist die Einzige, die wohl mir einen Brief schreibt mit Füller. Ja, das gibt's noch.
Das finde ich geil. Das mache ich tatsächlich mit meiner alten Musiklehrerin auch. Und das ist einfach schön. So.
Ja,
das
weil man freut sich, wenn man was in die Hände kriegt. Und auch an meine drei lieben Freundinnen schreibe ich auch regelmäßig mal eine Karte oder irgendwie ein kleines Geschenk, eine kleine Aufmerksamkeit. Ja. Und ohne, dass man vorher das ankündigt oder so, sondern einfach, die haben es im Briefkasten und so Monate später, ah ja, geil, stimmt, danke.
Ja.
Oh, wo du denkst, Nettie. Roschi, ewig nicht gemeldet. Ja, aber sehr, sehr, also ich finde das eine sehr angenehme Entwicklung und ich möchte das auch ganz klar fördern. Ne? Ich möchte viel arbeiten, ich habe auch Bock auf Arbeiten, ich habe Bock auf Menschen und ich habe auch Bock auf neue Projekte, aber ich habe auch total Lust, mein Telefon auszumachen, 2 Stunden am Tag und zu sagen, ich bin jetzt Mama.
Ja.
Ja? Was auch immer jetzt krachen geht, mir kann jetzt gerade nichts passieren, weil ich lerne oder ich bringe meinem Sohn gerade das Fahrradfahren bei. Und da ist nichts anderes wichtig.
Ja.
Das ist nur das. Ja. Das ist wichtig.
Ich finde, es ist gerade ein echt schöner Abschluss, gerade weil wir hier neben uns auch so ein kleines Kind im Kinderwagen sitzen haben. So.
Ja. Ein Störenfried.
Nein, ach, Laune ist gerade so semi.
Ja, genau.
Aber ich finde es echt einen schönen Abschluss für unser Interview. Und Melli, ich danke dir. Es war ein super inspirierendes Gespräch. Es hat mir super viel Spaß gemacht.
Sehr gerne, bitte schön.
Ich hoffe, es war auch für dich ganz schön, das alles mal erzählen zu können irgendwie. Das hat sich auch nochmal von der anderen Seite gezeigt. Wir haben uns ja über so ein Frauennetzwerk kennengelernt, so einen Netzwerkabend.
Ja, auch meine soziale Ader.
Auch die soziale Ader, genau. Und dich jetzt nochmal so kennenzulernen, war mir eine große Freude. Vielen lieben Dank.
Ja, danke dir, dass du dir die Zeit hier bei Allhürden genommen hast.
Buzzer. Nein, also es hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht und ich hoffe, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ging es auch so. Ich werde jetzt gleich im Anschluss noch mal ein bisschen was erzählen zu meinen Änderungen, was sich in den letzten Monaten so ergeben hat. Von dir würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Wünsche dir ganz viel Erfolg für dein Projekt mit den Charakterfarben und nehme deinen Eimer auch auf jeden Fall, deinen Werteeimer auf jeden Fall mit und setze ihn überall in Szene, wo ich kann.
Ja, und guckst vor allem, was er alles abkann.
Was er alles abkann, ja, auf jeden Fall. Also im Transporter gibt es da viel abzukönnen.
Ja.
Also dann, Melli, ich danke dir.
Vielen Dank und liebe Grüße auch an all die zugehört haben.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war das Interview mit Melanie Frese Und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht und genauso inspiriert wie mich, als ich dieses Interview geführt habe. Vielleicht noch zwei Anmerkungen. Also ich habe es ja bei der Anmoderation schon mal erzählt. Das Interview ist hier vor 2 Monaten entstanden ungefähr. Und dementsprechend gibt es da die ein oder andere Info, die nicht mehr aktuell ist. Zum einen gibt es die GbR mit der Iris nicht mehr. Das hatte verschiedene Gründe. Auf jeden Fall solltet ihr wissen, dass es diesen Zusammenschluss zwischen der Melli und der Iris nicht mehr gibt. Und dann hat mich die Melli auch nochmal darauf hingewiesen, dass der Slogan für den Kinderwettbewerb von der Polizei nicht sei schlau Schau heißt, sondern mehr Sicherheit durch Sichtbarkeit. Das war ihr ein großes Anliegen, das bringe ich gerne noch mit ein. Und jetzt, wie in der Anmoderation versprochen, möchte ich euch gerne noch erzählen, was bei mir die letzten Monate so los war und wie es die nächsten Monate bei mir auch weitergehen wird. Einfach um euch ein bisschen daran teilhaben zu lassen, wie sich auch der Podcast in den nächsten Monaten verhalten wird. Ich musste feststellen, als ich diesen Podcast angefangen habe und neben Studium und Arbeit versucht habe, aufrechtzuerhalten, dass es doch sehr zeitintensiv ist, wie ich mir das Format vorgestellt habe, weil man doch irgendwie relativ viel Vorbereitungszeit braucht und dann auch die richtigen Interviewpartner finden muss und so. Und ich das einfach nicht so gut gehandelt bekommen habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Dazu kam dann neben dem dritten Mastersemester, was bei uns auch sehr anspruchsvoll ist, weil wir ein sehr arbeitsintensives Studienprojekt haben, noch hinzu, dass ich auch meine Arbeitsstelle gewechselt habe, einfach weil ich für mich festgestellt habe, ich brauche einen kreativeren Arbeitsraum, sag ich mal, eine Arbeitsumgebung, wo ich mich kreativ ein bisschen mehr ausleben kann und ein bisschen mehr mitnehmen kann. Und natürlich kostet auch so ein Jobwechsel Energie und Zeit. Und eigentlich die größte Veränderung, die sich bei mir in den letzten Monaten ergeben hat, ist, ja, dass ich seit, ich muss kurz überlegen, Ende September in einem Wagen lebe. Ja, da kann man sich natürlich fragen, warum mache ich das? Die Antwort ist simpel, einfacher als gedacht. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte das digitale Nomadenleben ausprobieren. Bedeutet, ich möchte nicht unbedingt klassischerweise jeden Tag von 9 to 5 zur Arbeit gehen, immer wieder im gleichen Büro sitzen, immer wieder die gleichen Leute treffen, sondern ich fühle mich wohl, wenn ich unterwegs bin, wenn ich Menschen kennenlernen kann, wenn ich Ideen vernetzen kann. Das hat mir im Bereich des Podcasts bisher immer sehr viel Spaß gemacht und ich würde mir auch wünschen, dass ich das später in meinem Arbeitsleben integrieren kann und auch als Teil meines Berufes ausführen kann. Und so habe ich mir jetzt vorgenommen, meine Masterarbeit unterwegs zu schreiben, um einfach mal zu schauen, schaffe ich das? Also schaffe ich es, mir selber die Ruhe zu geben, die ich brauche, um zu arbeiten vernünftig, obwohl ich unterwegs bin, obwohl ich jeden Tag neue Leute treffe und immer so viel Spannendes passiert. Und ja, so habe ich mich dafür entschieden, diese Reise zu machen. Und dann hat sich noch eine glückliche Fügung ergeben, die mir die Möglichkeit eröffnet hat, dass ich einen Auftragspodcast machen kann für das alte Unternehmen, wo ich war. Und so ist das natürlich für mich auch nochmal eine Möglichkeit, eine Richtung einzuschlagen im Bereich der Selbstständigkeit. Und wie ihr euch vorstellen könnt, ist das natürlich auch sehr zeitintensiv zusammen. Also zum einen die Abschlussarbeit, dann habe ich noch eine Prüfung, die ich jetzt schreiben muss. Und eben auch dieser Auftragspodcast, die brauchen viel Zeit, die brauchen viel Energie, weil auch das hat natürlich einen Qualitätsanspruch. Und das ist natürlich Zeit, die mir für diesen Podcast fehlt. Und von daher kann ich euch nicht versprechen, in welchem Rhythmus ich in den nächsten Monaten aufnehmen werde. Ich kann euch aber versprechen, dass ich dennoch dranbleibe, immer wieder interessante Leute mir suchen werde, interviewen werde. Und wenn ich die Zeit habe, die Folgen dann entsprechend zu veröffentlichen und mit euch zu teilen. Und ich muss auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle loswerden, weil in den letzten Monaten habe ich echt schönes Feedback von euch bekommen. Auch immer wieder mit Fragen, oh, ich kann es gar nicht erwarten, wann kommt die nächste Folge? Und Alex, bitte bleib dran, so hör nicht auf damit, auch wenn es gerade stressig ist. Und das gibt mir unglaublich viel Energie und macht mir unglaublich viel Spaß. Und alleine schon deswegen möchte ich diesen Podcast nicht aufgeben, auch wenn ich es gerade nicht schaffe, regelmäßig zu veröffentlichen. Ihr könnt euch sicher sein, ich bleibe dran. Ich bleibe dran und möchte weiterhin tolle Ideen mit euch teilen. Und jetzt bleibt mir an dieser Stelle nichts mehr anderes zu sagen, als euch eine schöne Zeit zu wünschen. Bis zur nächsten Folge. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt und wie sich das in den nächsten Monaten so entwickeln wird. Wenn ihr Fragen habt oder so, schreibt mir gerne eine E-Mail. Schreibt mir über Instagram oder über Facebook. Obwohl ich bei Facebook sagen muss, dass ich da für mich auch gemerkt habe, es ist einfach nicht mehr so mein Medium. Ich mag da irgendwie nicht mehr so viel drin arbeiten. Ich weiß, dass unglaublich viele Menschen bei Facebook sind und auch aktiv sind, aber ich möchte einfach die Kanäle bedienen, die für mich Spaß machen. Und da ist Instagram für mich irgendwie gerade die bessere Plattform. Oder wie gesagt, ganz klassisch über E-Mail, schreibt mir eine Nachricht. Ich freue mich über jede Nachricht von euch. So, wie versprochen, jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit, wahrscheinlich auch eine schöne Weihnachtszeit, weil wir uns vorher nicht mehr hören werden. Und bitte, bitte bleibt dran und hört gerne wieder rein. Ich freue mich über jeden Zuhörer und jedes Feedback und danke, dass ihr da seid. Ihr seid großartig. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao.